zusammen. Willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Hallo zusammen. Der 15. Spieltag ist eröffnet, schon längst eröffnet. Krise und Frust bei Borussia Mönchengladbach. Also das war schon sehr heftig. Sie haben 14 Tore in 3 Spielen jetzt kassiert. Also die Krise ist da. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und deshalb freuen wir uns, dass wir gleich Max Eberl, den Sportdirektor, live bei uns haben werden. Viele Fragen gibt es, glaube ich, zu beantworten. Und dann hat noch Borussia Dortmund so gerade die Blamage abbiegen können in Bochum. 1:1 ging es aus am Ende. Und alles über allem schwebt immer noch der Ärger mit den Schiedsrichtern. Und Bellingham und Co. wollen ja erstmal mit Felix Zweier nicht mehr reden. Aber wir reden heute ausführlich mit dem DFB-Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich. Auch das gleich in der Sendung. Und dann haben die Mainzer in Bayern, bei den Bayern, ja, so lange das Spiel offen gehalten, wie es nur irgend ging. Sie waren sogar in Führung gegangen durch Unisivo und dann kam doch die individuelle Klasse heraus und Musiala hat das 2:1 für die Bayern markiert. Damit sind sie meinetwegen Herbstmeister, Wintermeister, im Grunde genommen sind sie schon deutscher Meister, also der Titelverteidiger. Das dürfte doch feststehen. Aber die Mainzer haben sich lange gewehrt und deshalb freuen wir uns heute auf den langjährigen Kapitän von Mainz 05, Nico Bungert. Herzlich willkommen. Hi von Adel und Bent. Und mittlerweile ist Nico Bungert Vereinsbotschafter von Mainz 05, über 200 Bundesligaspiele. Nico, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Ihr habt es lange offen gehalten, das Spiel. Und dann gab es nach 19 Minuten auch eine Szene, wo Bo Svensson zu dir Folgendes sagt, der Trainer.
Nico, super intelligenter Mann und du weißt genau, was du bekommst mit ihm. Der kann seine Meinung vertreten, auch wenn ich so Halbzeit hier gehört habe, dass er meinte, dass es kein Elfmeter war in der ersten Halbzeit. Da lagst du falsch, Nico.
Ja, das müssen wir aufklären. Nachher zeigen wir auch die Szene. Mhm. Du hast aber zunächst von deiner Position im Stadion gesagt, kein Elfmeter.
Ja, ich glaube, man erkennt da ein bisschen den Unterschied dazwischen, ob man in der Halbzeitanalyse auf einem klitzekleinen Bildschirm die Szene kurz sieht oder nach dem Spiel, dann nach einer Niederlage in mehrfachen Wiederholungen wie der Bo, dann nochmal ein bisschen Ärger mitbringt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, ein bisschen näher mit der gemeinsamen Meinung.
Ja, okay, also das werden wir vertiefen mit unseren weiteren Gästen. Bei Borussia Dortmund, beim HSV war er Trainer, er ist Meister geworden in Ungarn mit Budapest und jetzt auch noch Papa hinten drauf nochmal. Herzlich willkommen, Thomas Doll.
Hallo, guten Morgen.
Unser Sport1-Experte Alfred Draxler, herzlich willkommen, guten Morgen.
Morgen.
Von der Süddeutschen Zeitung begrüßen wir den Kollegen Philipp Seldorf, hallo. Und unser Sport1-Experte Stefan Effenberg ist heute Morgen wieder da. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Hallo.
Und die Frage der Woche mit Jana. Auch guten Morgen.
Ja, und auch guten Morgen von mir. Ja, also Gladbach jetzt mit 3 Niederlagen in Serie. Zum ersten Mal das übrigens unter Adi Hütter. Das ist das eine. Aber das Wie, das ist das Entscheidende. 14 Gegentore in den letzten 3 Spielen. Überhaupt sind sie die Mannschaft mit den drittmeisten Gegentoren in der Fußball-Bundesliga. Und es sind nur noch 2 Punkte auf den Relegationsplatz. Ja, und das sollen jetzt wirklich die gleichen Fohlen sein, wie die Bayern mit 5:0 aus dem Pokal geworfen haben. Das wirft schon Rätsel auf. Und die gilt es eigentlich vom Trainer zu lösen. Und deswegen ist unsere Frage der Woche: Kann Hütter Gladbach aus der Krise führen? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
Danke, Jana. Und ja, sie hat es ja schon eben angesprochen. Langsam müssen wir uns, glaube ich, große Sorgen machen um Borussia Mönchengladbach. Norman Solida.
Die gute Nachricht aus Gladbacher Sicht lautet, es setzt nur 4 Gegentore und nicht 6 wie letzte Woche. Die schlechte Nachricht: Gladbach zeigt in Leipzig keinerlei Fortschritte. Im Gegenteil, es ist nur Jan Sommer und einer geradezu fahrlässigen Chancenverwertung von RB zu verdanken, dass aus der Niederlage kein historisches Debakel wird.
Wir lassen extrem viel zu. Schwierige Situation. Wir sind mit dem Ball zu harmlos. Wir stellen dem Gegner zu wenig schwere Aufgaben. Und da müssen wir wieder hinkommen.
Und die harten Fakten klingen wenig vielversprechend. 14 Gegentore in den letzten drei Spielen. Platz 13 in der Tabelle. 13 Punkte weniger als vor 2 Jahren. 6 Punkte weniger als vor einem Jahr. Die Borussia ist deutlich näher an der Abstiegszone als am internationalen Geschäft. Gladbach erlebt 2021 einen permanenten Abwärtstrend, den Adi Hütter bis jetzt nicht ansatzweise stoppen kann. Im Gegenteil.
Aktuell ist es so, dass wir einfach auch unserer Form hinterherlaufen und dass natürlich das Nervenkostüm ein bisschen angekratzt ist. Aber das ist alles normal. Wenn du in 3 Spielen 14 Tore kriegst, hast du auch kein Argument.
Sehr bedenklich bisweilen die Körpersprache der Borussia. So schleicht Gladbach zur zweiten Halbzeit und so die Leipziger. Vor einer Woche regte sich Max Eberl darüber auf, dass Hütter schon nach 2 Niederlagen öffentlich angezählt wurde und forderte stattdessen eine Reaktion der Mannschaft. Inzwischen sind es 3 Pleiten am Stück. Darf man jetzt über Hütter diskutieren? Und wo war eigentlich die Reaktion des Teams, Herr Eberl?
Ja, und jetzt wollen wir erstmal Max Eberl herzlich begrüßen in der Schalte. Guten Morgen nach Gladbach.
Guten Morgen, Herr München.
Also Max, das Problem ist ja 18 Punkte nach 15 Spielen. Das ist erstens zu wenig und zweitens, wie ist das zu erklären? Habt ihr schon irgendeine Erklärung gefunden?
Ja, ich glaube, aus den Berichten geht es so relativ gut hervor. Wenn du in 3 Spielen 14 Gegentore bekommst, dann liegt auf der Hand, wo unser Problem ist. Unser Problem ist einfach, dass wir nach einer Derby-Niederlage gegen Köln, wo wir hinten raus 2 Tore zu viel bekommen, das Spiel dürfen wir nicht verlieren aus meiner Sicht, dann ein Desaster erlebst gegen den SC Freiburg, wo du nach 37 Minuten 0-6 hinten liegst. Das glaube ich, ich habe es noch nie erlebt, viele der Kollegen wahrscheinlich im Studio auch nicht. Das war dann schon ein Rieseneinschnitt, das ist keine normale Niederlage gewesen. Und davon haben wir uns ein Stück weit in der Woche bis Leipzig noch nicht erholt. Wir haben dann in der ersten Halbzeit auch da versucht, im Rahmen der Möglichkeiten zu agieren, haben es dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Und das ist das, was mich am meisten ärgert, dass du in Leipzig dann den Anschlusstreffer machst, glücklich nochmal ins Spiel zurückkommst und dir dann eigentlich sämtliche Chancen raubst und diese zarte Pflanze, das etwas Selbstvertrauen tanken, innerhalb von 3, 4, 5 Minuten wieder kaputt machst mit den Toren Nummer 3 und Nummer 4. Das ist das, was mich ärgert. Und wie gesagt, da ist der Ansatz zu finden, dass wir einfach, das hat Jan ja auch gesagt, einfach Tore verhindern müssen. Also Bundesliga-Fußball ist Fußball spielen, ja, aber in allererster Linie ist es erstmal auch Tore verhindern.
Ja, also ich meine, wenn man mal sich auch anguckt, wie die Körpersprache auch aussah, was wir eben in dem Beitrag gesehen haben, Stefan, da muss man sich Sorgen machen. Ist das keine Mannschaft mehr? Wie schätzt du das ein?
Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen, ganz klar. Was ich extrem finde, sind die 2 Gesichter der Gladbacher. Auf der einen Seite wirklich tolle Spiele, natürlich gegen Bayern im Pokal, aber auch gegen Dortmund, Wolfsburg in der Bundesliga. Und dann so krasse Niederlagen, wie Max ja eben gerade angesprochen hat. Mhm. Ich glaube, dass viele Situationen vielleicht innerhalb der Mannschaft die Spieler auch selber beschäftigt. Vertragssituationen, ob es ein Ginter ist, ob es ein Zakaria ist, unzufriedene Spieler vielleicht mit Kramer, Neuhaus, die nicht in der Stammelf stehen. Vielleicht sind das auch alles Punkte, die Spieler mitbeschäftigen. Aber es ist halt gravierend, warum es so extrem halt ist. Ne? Ja.
Max, sind die Spieler mehr mit sich, jeder Einzelne mit sich beschäftigt, als dass es doch vielleicht ums Team geht?
Also es geht bei einer Fußballmannschaft immer um wir. Es geht nicht um ich und was ist für mich das Beste. Damit meine ich weder meine Person noch den Trainer noch irgendeinen einzelnen Spieler, sondern es geht immer um dieses Wir. Und ich verstehe Diskussionen, ich verstehe auch den Ansatz, ob Adi Hütter uns aus der Krise führen kann. Hat Max Eberl den richtigen Kader zusammengestellt? Alles berechtigte Fragen, die wir in der heutigen Zeit auch versuchen müssen zu beantworten und uns auch diesem Gegenwind zu stellen und der Kritik auch zu stellen. Aber genauso ist halt auch eine Mannschaft in der Pflicht. Und ob ein Spieler sich Gedanken macht, wo er ab dem 1.7. Fußball spielt, das kann er tun, das kann er zu Hause machen. Aber ich finde, und das ist schon auch, was heutzutage auch ein bisschen dazugehört, Spieler haben bis zum 30.6. zumindest bei uns Vertrag und dann haben sie auch für diesen Verein Leistung zu bringen. Und dieses Alibi den Jungs zu geben, sie beschäftigen sich mit Zukunft, das ist mir eben zu einfach, das ist mir zu leicht. Ja. Und dagegen wehre ich mich gerade auch ein bisschen. Wir sitzen alle in diesem Boot, wir sitzen alle in dieser schwierigen Phase gerade. Und da erwarte ich aber auch von allen, wie gesagt, mich und den Trainer eingenommen, aber eben auch jeden einzelnen Spieler, dass wir da gemeinsam jetzt an dem Seil ziehen und wieder rauskommen.
Aber Max, Gegenwind ist das eine. Ich möchte ein anderes Thema mal ansprechen. Wir beide haben in einer Sendung darüber schon mal gesprochen. Mir geht es um diese vielen Trainerwechsel, denen ich ja von jeher sehr skeptisch gegenüberstehe. Marco Rose hat euch verlassen per Ausstiegsklausel. Ihr habt dann wieder per Ausstiegsklausel den Trainer aus Frankfurt und für 7,5 Millionen geholt. Die Frankfurter haben dann per Ausstiegsklausel einen Trainer aus Wolfsburg geholt. Und alle vier Clubs sind heute, Stand jetzt, irgendwie nicht zufrieden und weit hinter ihren Erwartungen. Haben wir nicht auch eine Trainerdiskussion mal zu führen, was Ausstiegsklausel, Wechsel und so weiter anbelangt?
Ist eine interessante Thematik, Alfred. Kann man definitiv drüber reden. Und ich habe das auch dazu gesagt, das letzten Sommer für mich ist schon außergewöhnlich und extrem war, wie viele Trainer gewechselt sind. Diese Thematik der Ausstiegsklausel war da. Ich dachte, dass durch diesen Sommer, wo dann eben alle Ausstiegsklauseln oder viele Ausstiegsklauseln gezogen wurden, es heute keine mehr gibt, dass es ein außergewöhnlicher Sommer war. Aber für mich ist jetzt nicht der Trainer oder diese Trainerrotation ausschließlich dafür verantwortlich, dass man jetzt oder dass Vereine vielleicht etwas problematischer dastehen. Wobei ich denke, dass der BVB als Tabellenzweiter ja auch nicht so schlecht dasteht. Ich weiß, der Kampf gegen Bayern ist gerade etwas problematischer. Und wir stehen auch nicht da und Frankfurt steht auch nicht da, wo sie gerade stehen. Aber ich finde das eben zu einfach, es immer nur auf den Trainer zu reduzieren. Es sind alle in einem Boot. Es bin ich im Boot, im Kader. Man hätte im Sommer vielleicht auch andere Dinge im Kopf gehabt, die sich dann nicht haben realisieren lassen, weil es eben keine Transfererlöse gab. Es gibt Spieler, die vielleicht weg wollten, nicht weg konnten, weil es eben auch nicht die Angebote gab, die sie sich vorgestellt haben. Und jetzt heißt es eben, wie gesagt, das ist mein Ausdruck, einfach alle an die eigene Nase packen. Wir haben diesem Club schon gezeigt, was wir können, auch in der Saison schon gezeigt. Nämlich bis vor dem Köln-Spiel haben wir eine sehr, sehr ordentliche Phase gehabt. Nicht alles rosa-rot, aber wir hatten 18 Punkte nach 12 Spielen. Wir hatten das Pokalspiel gegen Bayern, die Stefan angesprochen hat. Also wir haben schon nachgewiesen, dass wir es auch können. Und dieses gravierende Spiel Freiburg, das ist das, was mich so ein bisschen erschrocken hat, dass so ein Spiel, wie es zustande kommt, dass es zustande kommt und dass es natürlich jetzt auch Spuren hinterlassen hat. Und das müssen wir versuchen jetzt ganz schnell. Wir haben noch zwei Spiele mit Frankfurt und mit Hoffenheim. Haben wir noch die Chance, es zumindest bis zum Winter ein Stück weit zu lindern, um dann eben auch in der Rückrunde wieder angreifen zu können.
Aber Philipp, ist nicht der Absturz, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, von Borussia Mönchengladbach nicht schon länger unterwegs, als nur jetzt auf die drei Spiele sich zu beziehen?
Ja, man spürt natürlich, und das ist ja ungewöhnlich an diesem eigentlich sehr aufgeräumten und soliden Ort Mönchengladbach, dass eine gewisse Instabilität in die ganze Ordnung gekommen ist. Und das ist schon seit Jahresbeginn so mit dem Wechsel, mit der Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose. Ging ja auch ein sportlicher Zerfall ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber auf jeden Fall ein Abwärtstrend einher. Und diese ganze Unstetigkeit, die setzt sich ja in dieser Saison fort. Das ist auch letztlich aber Teil einer Liga, die sich insgesamt in der Mitte sehr eng formiert. Ja. Da ist auch sehr viel Launenhaftigkeit im System.
Auf der anderen Seite, Max, du hast es ja schon angesprochen, 37 Minuten, 6 Tore kassiert. Offensichtlich hat die Mannschaft das doch mit eurer Hilfe auch immer noch nicht aufgearbeitet, weil sonst ist doch diese Leistung in Leipzig nicht zu erklären, weil es war ja kein Aufbäumen in Leipzig.
Also nochmal, wir haben nicht 1-2 gegen Freiburg verloren, sondern 0-6 aus 37 Minuten. Das haben wir alle noch nicht erlebt und das macht was mit einer Mannschaft. Frag doch mal nach dem Champions-League-Finale 99 der Bayern, wie sie nach dem 1-2 gegen Manchester sich gefühlt haben. Das arbeitest du nicht einfach mal mit einer Trainingswoche auf. Das ist jetzt echt ein Weg, den wir zu gehen haben. Das ist echt eine Herausforderung. Und mir war bewusst, dass wir gegen Leipzig jetzt nicht sofort wieder brillieren werden. Mir war bewusst, dass Leipzig ein extrem kompliziertes Spiel werden wird, weil es auch ein guter Gegner ist. Wir können jetzt über Körpersprache, wir können sehr viel reininterpretieren, was ja auch definitiv so ist. Uns geht es gerade allen nicht gut, aber wir sind dafür verantwortlich, wir sind da rein. Und jetzt heißt eben auch gemeinschaftlich, da wieder rauszugehen, Fehler anzusprechen, die wir tun. Wir verteidigen das, was ich vorhin angesprochen habe, nicht so, wie es sein muss. Wir haben momentan auch nicht das Vertrauen mit Ball. Das ist aber für mich der zweite Step. Der erste Step ist einfach für mich zu verteidigen, mein Tor zu verteidigen, mein Mitspieler zu unterstützen im Zweikampf, Flanken zu verhindern, die momentan unser großes Problem sind, weil wir eine schlechte Strafraumverteidigung haben. Also wir sehen die Fehler und sind die bewusst, aber es gibt eben nicht den Knopf wie bei Maschinen, dass man sagen kann, jetzt stelle ich es mal ein bisschen oder justiere es ein bisschen besser, dann klappt das schon. Es sind Menschen, die eben auch ihre Psyche haben, die auch ihre Emotionen haben. Und da haben wir gerade Jungs, die gerade mit sich zu tun haben. Aber wie gesagt, wir werden sie unterstützen. Wir werden ihnen die Hilfe geben, die sie brauchen. Wir werden auch ihnen die Emotionen geben, die sie brauchen. Und dann müssen wir, und das ist halt leider so platt im Fußball, das ist seit 100 Jahren so, du musst dir einfach Ergebnisse wiederholen. Du musst dir Vertrauen holen. Und dafür haben wir jetzt noch zwei Möglichkeiten.
Ja, dann ist Weihnachten, kann man sich auch Vertrauen holen. Dann kommen die Bayern, dann gibt es, glaube ich, Pokal noch. Also das ist nicht ohne eure nächsten Spiele. Und ich meine, Lars Stindl, der Kapitän, sagt selber, wir sind alle, jeder ist mit sich beschäftigt, wir sind kein Team mehr. Wie kriegt ihr das aufgebrochen? Das ist mir immer noch nicht klar.
Rudi, interpretiere nicht, dass wir kein Team sind. Das hat nämlich Lars definitiv verneint. Er hat nur gesagt, jeder hat momentan mit sich zu tun. Und das ist auch legitim in der Situation. Was ich gerade angesprochen habe, das ist jetzt eine Situation, die echt herausfordernd ist. Herr Seldorf hat es auch gesagt. Wir haben das ganze Jahr nicht irgendwo mal einen richtigen Lauf gehabt. Wir haben sehr viele Schwankungen gehabt. Wir haben sehr, sehr gute Phasen gehabt. Dann haben wir wieder Phasen gehabt, die echt problematisch sind. Also dieses Jahr 21 ist für uns kompliziert. Es ist für uns herausfordernd. Trotzdem sind wir ein Verein, der steht und ruhig weiterarbeitet, eben nicht polemisch nach außen geht, sondern intern die Dinge anspricht. Ich weiß, das gefällt auch nicht jedem, weil man denkt, wir sind eine Wohlfühloase. Das Wort habe ich ja auch schon öfters gehört, wo wir sich alle in den Arm liegen. Das tun wir definitiv nicht. Und für mich war immer klar, dass Mönchengladbach nur mit harter Arbeit aus solchen Situationen kommen kann. Für mich war auch immer klar, dass Mönchengladbach ein Verein ist, der sich in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, unglaublich viele und große Momente erlebt hat. Aber für mich war alles eben auch nicht selbstverständlich. Für mich war immer klar, dass wir an unser Top-Niveau ran müssen in allen Bereichen, Management, Trainer und Mannschaft, um diese Erfolge zu haben. Und momentan haben wir in allen Bereichen eben vielleicht ein kleines Problem. Momentan ist nicht alles gut gelaufen und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Und trotzdem, das ist halt auch meine Art des Arbeitens, werfen wir die Flinte nicht ins Korn, sondern wollen gemeinschaftlich da auch wieder rauskommen mit allen Fehlern, die wir gemacht haben.
Also bei aller Liebe, aber Flinte ins Korn werfe ich schon mal 3 Euro ins Phrasenschwein, ja. Für dich schon mal vorab. Aber wir haben verstanden, was du gemeint hast. Dennoch ist es so, 28 Gegentore, also das ist schon mal ein Brett, die ihr im Moment schlucken muss. Und dann doch immer Standards. Und ich glaube so ein bisschen, deshalb gucken wir jetzt mal auf das 1:0 für Leipzig. Das hat euch natürlich schon ordentlich durchgeschüttelt. Jetzt war es wieder eine Standardsituation, die euch in Rückstand gebracht hat. Vielleicht, Thomas, du als Trainer, wenn du sowas siehst, sie stehen alle da und jeder macht den anderen für verantwortlich. Oder wie muss man das interpretieren, das Defensivverhalten?
Ja, sie laufen nicht, definitiv nicht alle zusammen Richtung 5-Meter-Linie. Im Zentrum verlässt sich der eine auf den anderen und dann hast du natürlich Schwierigkeiten, das zu verteidigen. Und ja, ich glaube, dass Gladbach sehr, sehr viele Standard-Gegentore auch bekommen hat. Deshalb ist es wichtig, wieder an den Basics auch zu arbeiten, dass man wieder Stabilität reinkriegt.
Das ist natürlich auch ein Problem. Durch die englischen Wochen kannst du kaum an Basics arbeiten. Wir gucken uns auch das 0:2 aus Gladbacher Sicht nochmal an. Stefan, vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, was du natürlich an den Gladbachern hier wieder feststellst.
Also hier muss man erstmal sagen, dass die Leipziger das auch gut gespielt haben. Ne? Machen aber die Seite sofort auf, mit einem Kontakt wieder ins Zentrum rein. Es gibt halt auch Dinge, die du eben nicht verteidigen kannst. Max hat ja eben was ganz Gutes gesagt. Die Defensive ist der erste Step, die wieder stabil zu bekommen.
Ja.
Das heißt vielleicht im Umkehrschluss wirklich hinzugehen und zu sagen, vielleicht muss ich einen Offensiven mal opfern, damit ich diese Kompaktheit wieder hinbekomme.
Die Stabilität wieder.
Und vielleicht so in die nächsten Spiele reingehe. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man vielleicht wirklich erstmal ein Spiel mal wieder kein Gegentor bekommt und dann von da hin aufbaut. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das Selbstvertrauen angekratzt ist, und das ist es ja definitiv bei den Gladbachern, suchst du natürlich auch immer nach Führungsspieler. Ja? Wer ist jetzt da, der auch vorne weggeht? Wir haben das Bild eben gesehen, wie sie aus der Kabine kamen, war jetzt nicht so gut. Also das ist schon eine Körpersprache, wo ich sage, Das Spiel war ja nicht verloren nach 45 ja. Minuten, sondern wir zeigen das. Und das zeigst du sehr wohl in deinem Ausdruck deines Körpers. Ja. Und das habe ich bei den Jungs nicht gesehen. Sie kamen nochmal zurück ins Spiel mit dem 2-1. Mhm. In der 88. Minute, was mir aber dann wieder Sorgen macht, dass du eben von der 88. bis Spielschluss eben das doch noch zwei schluckst. Ja. Ja, ja. Und das macht die Sache halt problematisch. Und das Programm, was die Gladbacher auch haben, bis zum Start im Januar, das ist natürlich auch nicht einfach mit Frankfurt, Hoffenheim, dann die Bayern. Das ist so eine Situation, die, glaube ich, ziemlich gefährlich ist gerade. Ja.
Ja, und hinten auch das Pokal. Dieses passive und unkoordinierte Verhalten bei dem Freistoß zum 0-1, das war ja die Wiederholung dessen, was wir letzte Woche gegen Freiburg gesehen haben, wo ja ein Standard, ich weiß gar nicht, wie viele von den 6 Toren Standardtore waren. Ja. Es sah aus, als wären es alle gewesen. Mhm. Das ist ein typisches Symptom einer Krisenmannschaft, finde ich.
Also Max, wenn man das dann jetzt auch hört und sieht nochmal, was grinst du so dabei?
Also ich finde, wenn ihr in der Sendung sitzt, dann solltet ihr wissen, dass gegen Freiburg 4 Standardtore waren. Ich finde, man kann sich auch dann, wenn man uns schon kritisiert, dann dafür richtig kritisieren. Okay, und ja, es ist richtig, dass Standard eine Situation ist, wo man sagt, man kann es am einfachsten verteidigen. Das ist völlig normal. Und das erste Tor war gegen Leipzig. Ein einfaches Überlaufen von Forsbeck hat dazu geführt, dass die Kette einen Schritt gefallen ist. Joe Skelly ist ganz tief gefallen, ist dann wieder zurückgegangen. Die anderen haben sich aber bemüßigt gefühlt, auch tief zu fallen, aber eben nicht ihren Gegenspieler verfolgen. Und dann passiert das Tor. Das wissen wir alle. Das ist leider momentan eine Situation, dass es verdammt kompliziert ist. Und da gebe ich Stefan total recht. Unser Basic muss jetzt sein, dass wir wieder dieses Verteidigen finden, diese Bereitschaft finden. Thema Führungsspieler ist ein großes Thema, höre ich halt auch allenthalben. Aber es gibt doch jeden einzelnen Spieler. Und wir haben 10 Nationalspieler auf dem Platz. Jeder einzelne Nationalspieler kann doch auf dem Platz auch Verantwortung für seine Position übernehmen, Verantwortung übernehmen für seine Aufgabe. Muss ich verteidigen? Was muss ich vorne meinen Torabschluss haben? Also auf einen Spieler zu reduzieren, ist für mich ein Stück weit zu wenig. Jeder in der Mannschaft hat seinen Teil dazu beizutragen. Und es nützt mir nicht einer, der dann eben auf dem Platz steht und wild gestikuliert und auf die anderen zeigt, sondern jeder für sich muss diese Verantwortung für diese Mannschaft, für diesen Verein, für dieses Spiel übernehmen. Das erwarte ich von den Jungs.
Okay, Max, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und werden dann gleich auch noch darüber reden, was denn vielleicht defensiv Adi Hütter als Trainer dann ändern sollte für die nächsten Spiele. Aber erstmal gehen wir in die Werbung und nach der Werbung dann das zum Thema. Und ich will auch noch den Bo Svensson niemanden vorenthalten. Der hat ja Folgendes gesagt.
Fragt ihr wirklich nicht nach der Elfmeterszene, Männer?
Tobi, wo du die Hand schon oben hast.
Ich glaube, wäre ihr Dortmund-Reporter, dann würde ihr schon fragen nach der Elfmeterszene, oder?
Ja, es gab eine Elfmeterszene für Mainz. War es einer oder war es keiner? Auch das werden wir gleich noch besprechen nach der Werbung. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Hajo von Aalen und Ben zurück im Stahlwerk Doppelpass. Und liebe Zuschauer, uns zugeschaltet immer noch der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Und wir gehen jetzt erstmal zu Jana mit Reaktionen aus dem Netz. Jana, bitte.
Zu unserer Frage der Woche. Und zwar, kann Hütter Gladbach aus der Krise führen? Tatsächlich sagen 69% unserer User nein. Hütter ist mit seinem Latein am Ende. Das Netz sieht das etwas anders. Die nehmen eher die Mannschaft in die Pflicht. Hecking, Rose, Hütter. Gute Trainer, die keine Stabilität und Konstanz in diese junge Mannschaft bringen konnten. Ich sehe lange keinen Kampfgeist mehr in dieser Truppe. Andere nehmen aber eben auch Max Eberl in die Verantwortung und sagen, ja, Hütter ist nicht das Problem, sondern die unglückliche Vertragssituation von vielen Spielern, welche Unruhe ins Team bringt. Zudem ist das Team keine Einheit mehr. Jeder spielt nur noch für sich selbst, um sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Ja, und die von Max eben zitierte Wohlfühloase, die hat es auch in unsere Umfrage geschafft. Gladbach ist eben eine Wohlfühloase und jede Krise wird totgeschwiegen. Keine Kreativität, kein Plan B oder Kampfgeist kann daher mit der sehr sympathischen Sonntagskicker-Truppe mittlerweile gut leben und die Stadionwurst ist ganz gut. Also hier ist sogar schon etwas Sarkasmus mit dabei. Wir wollen uns jetzt noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon anhören.
Augenscheinlich sind es zu viele verschiedene Charaktere in der Mannschaft. Es fehlt einfach die Begeisterung. Es fehlt das Miteinander spielen und wollen. Und das wird der Trainer nicht hinkriegen.
Natürlich kann Adi Hütter die Gladbacher weiterentwickeln. Man sollte nicht nach wenigen Spielen oder nach einer Hinrunde direkt den Stab über den Trainer brechen. Der Mann hat seine Qualifikation.
Diese Anzahl von Gegentoren in 3 Spielen, das ist für mich ein klares Zeugnis dafür, dass die Spieler mit Hütter nicht klarkommen. Ich denke, sie sollten sich ganz schnell trennen.
Ich glaube, Adi Hütter erreicht die Mannschaft nicht mehr. Wieso sollte Adi Hütter, der Eintracht Frankfurt überragend in den Europapokal geführt hat, nicht Gladbach aus der Krise führen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die geben wir auch gerne weiter an Max Eberl. Ich möchte aber noch mal sagen, also Krise totgeschwiegen, wie das ein User gesagt hat, das ist nun bei Gott nicht der Fall in Gladbach. Da ist man sich schon bewusst, was da im Moment passiert. Deshalb, Max, beende doch bitte mal folgenden Satz. Adi Hütter wird die Borussia aus der Krise führen, weil
eine unglaubliche Qualität hat und eine Erfahrung hat und ein Verein, der eben auch in schwierigen Zeiten zusammensteht.
Und in der Defensive, das hatten wir ja vor der Werbung kurz besprochen, sollte schon auch Stabilität reinkommen. Was muss er da verändern?
Ich denke, wir müssen das wiederfinden, was wir in den 10 Spielen davor hatten. Da haben wir nämlich in 10 Spielen 7 Gegentore bekommen. Und das ist, da waren wir auf dem Weg, was sich Adi auch vorgestellt hat, dass wir neben dem unsere Qualität nach vorne eben also auch geschafft haben, die Abwehr zu stabilisieren. Da haben wir, wie gesagt, in 10 Spielen 7 Gegentore bekommen. Da waren wir auf diesem Weg, den wir uns vorgestellt haben. Und da wird Adi wieder ansetzen, um nach den Niederlagen Augsburg, die wir damals erfahren haben, dann in dieser guten Phase auch die Niederlage Hertha, die dazwischen kam. Da haben wir richtige Reaktion gezeigt und da müssen wir wieder hin. Ist natürlich ein bisschen schwieriger mit diesen 3 Niederlagen jetzt als mit einer Niederlage, das ist auch klar. Aber die Abläufe und die Ansätze einfach zu halten, dahin zu kommen, wo wir waren, dann haben wir die Chance und daran glauben wir halt auch. Ich bin halt keiner, der dann, wie gesagt, alles in Frage stellt. Natürlich hinterfragen wir uns und wie du es gerade richtigerweise, netterweise gesagt hast, wir schweigen überhaupt nichts tot. Wir sind genauso unzufrieden und Herr Seldorf, Entschuldigung für meine Kritik gerade, dass Sie nicht wussten, wie viele Standardtore. Ich bin gerade in Rage. Das zeigt schon, dass wir eben schon uns bewusst sind, was wir gerade hier tun und wo wir gerade ansetzen müssen. Und der Ansatz, den Stefan gebracht hat, ist ja total richtig. Wir müssen defensiv stabiler werden und das haben wir schon gezeigt in der Saison.
Also defensiv stabiler werden, Nico, das ist ja dein Spezialthema sozusagen. Wir kommen gleich noch zu den Personalien, aber wo man vielleicht auch ansetzen könnte. Aber wär's ja auch lieber, wenn der Trainer dann, wenn du in so einer Situation, du hast ja schon manche Krise mit Mainz auch durchgestanden, wenn der Trainer dann sagt, so komm, jetzt spielen wir wieder Mann gegen Mann. Oder was hättest du lieber?
Ich glaube, das ist einer von einigen Faktoren. Ich glaube, die Standards haben wir angesprochen. Ich glaube, Stefan hat sehr richtig gesagt, generell den Fokus wird ein bisschen mehr auf die Defensive legen. Mhm. Und ich glaube, so ein absoluter Tiefpunkt, wie er jetzt gerade bei Gladbach nach den 3 Spielen da ist, ist auch immer eine Chance, um Sachen eklatant zu ändern. Wenn man immer so von Sieg, Niederlage relativ unkonstant daher dümpelt, hat man vielleicht noch das Gefühl, man macht relativ viel richtig, aber jetzt ist wirklich, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, sich gemeinsam hinzusetzen und wirklich den Finger in die Wunde zu legen bei allen Problempunkten, die es gibt und das so ein bisschen auch als Neuanfang zu nutzen und vielleicht dann
aber
auch...
Aber wie hat man denn die Psyche am schnellsten wieder im Griff als Defensive, wo es ja im Moment nicht klappt?
Also ich finde, Max sagt ziemlich viele gute Sachen, dass man das gemeinsam als Verein schaffen muss, das ist so. Also ich glaube, das ist jetzt... Ein einfaches zu sagen, der Trainer muss das regeln, dann hast du ein Problem, dass die Spieler sich vielleicht ein Alibi nehmen. Max selbst nimmt sich mit in die Verantwortung, das finde ich gut und das ist der richtige Ansatz. Auch ein wichtiger Faktor immer in so einem Mannschaftsgefüge ist tatsächlich auch der Staff. Der muss auch positiv denken, der darf nicht dann beim Physiotherapeuten irgendwie schlechte Stimmung machen und das wird eh nichts. Ja. Es ist wirklich eine Sache vom ganzen Verein, aus meiner Sicht, so Sachen dann anzugehen und jetzt ist, glaube ich, ein guter Punkt, wie gesagt, um da einen Turnaround zu schaffen.
Und? Führung innerhalb der Hierarchie der Mannschaft, ist sie gegeben? Braucht man da was?
Ja, wenn wir darüber reden, muss man natürlich auch fragen, Max, warum ist da kein Typ mehr? Das geht nicht nur um Gladbach, es geht in der Bundesliga generell. Stefan Effenberg hat es ja vorhin gesagt, wie die Mannschaft mit der Körpersprache aus der Kabine kommt, ist schon ein Problem. Ich sage, Stefan Effenberg würde da ganz anders dazwischen hauen. Der Tiger hätte da richtig gebissen in dem Moment. Und warum gibt es solche Typen nicht mehr? Max, warum ist das alles so ein seelenloser Haufen? Ich sage bewusst, nicht nur Gladbach zieht sich in der Bundesliga durch ganz viele Teams. Fehlen da nicht die Typen, die wirklich mal den Kollegen in den Arsch treten und sagen so, Leute, und jetzt hauen wir hier mal richtig rein.
Max.
Also das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Den gibt es in Deutschland. Wie gesagt, ich werde ja oft damit konfrontiert, Führungsspieler. Ich habe es dann so eine Pressekonferenz relativ plakativ gesagt. Momentan, spontan fällt mir mit Joshua Kimmich einen in Deutschland ein, der das verkörpert. Nicht nur die Führungsqualität, sondern auch die Qualität als Fußballer. Es gibt ja doch einige, die vielleicht fußballerisch nicht so gut sind und sich sehr viel über dann dieses öffentliche Darstellen präsentieren, damit aber keinen Mehrwert für die Mannschaft schaffen. Also diese wirklichen Typen fehlen im Fußball. Aber ich bin halt auch ein Freund, der gerne den Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft nimmt. Und wo gibt es die Typen in der Gesellschaft? Wo gibt es die Typen in der Politik? Wo gibt es die Typen überall? Sie fehlen uns einfach. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Die Jungs werden anders erzogen. Die Jungs haben andere Präferenzen, als Stefan groß geworden ist, als Thomas groß geworden ist. Nico ist so gerade noch die Grenze. Das ist heute eben anders. In diesen NLZs wird sehr, sehr gut gearbeitet. Es wird sehr systematisch gearbeitet. Die Jungs kommen, sie kriegen sehr viel Unterstützung, sind auch in der Regel sehr, sehr gute Fußballer, vielleicht sogar bessere. Ich sage es bewusst, als ich einer war, sind sie viel besser ausgebildet, aber eben diese Bereitschaft, für was zu kämpfen, sich aufzuopfern, alles dafür zu geben. Ich glaube, das ist heute in der Gesellschaft eine Problematik, dass die Jugend das eben nicht mehr muss. Und das ist eben auch, das kommt dann irgendwann eben bei den Fußballern auch an. Und dann kommt es eben dazu, dass wir nicht mehr diese Typen haben. Trotzdem, das möchte ich einfach nur als letzten Satz dazu sagen, es steht nicht frei, jedem Einzelnen, auch wenn er vielleicht nicht der extrovertierte Typ ist, auf dem Platz Aufgaben zu erledigen, die ein Trainerstab vorgibt, Verantwortung zu übernehmen für meinen Gegenspieler, Verantwortung zu übernehmen, in der Offensive auch den Mut zu haben, das Tor zu machen oder machen zu wollen, den Laufweg zu machen. Das hat für mich nichts mit Führungsqualität zu tun, das hat für mich mit Bereitschaft zu tun. Und das ist das, was man schon von jedem Einzelnen erwarten kann. Das habe ich jetzt ein bisschen auf Mönchengladbach bezogen.
Aber du hast ja auch gestern Abend bei den Kollegen vom ZDF gesagt, da müssen die Leute her, die Eier zeigen. Um nochmal Oliver Kahn zu zitieren, den du da gemeint hast. Wo sind denn deine Jungs im Kader, die das könnten?
Wir haben genug. Wie gesagt, ich will da gar keinen rausholen, aber wir haben mit Jan Sommer, mit Matthias Ginter, mit Lars Stindl, mit Breel Embolo, Christoph Kramer, wir haben Rami Benzibaini, Stevie Leiner, das sind alles Nationalspieler ihrer Länder. Nico Elvedi, der schon sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Das sind, wie gesagt, vielleicht nicht diese extrovertierten Typen, wie es Stefan war, wie es früher Jens Jeremis war zum Beispiel. Die sind weniger geworden, aber trotzdem haben sie die Qualität, und das ist das, worauf ich mich immer beziehe, Eier zu zeigen, in der Aufgabe eben das Tor verteidigen zu wollen, sich auch zu feiern, gegenseitig zu feiern, wenn du eben auch mal ein Tackling hattest und eben nicht nur den brillanten Spielzug nach vorne feierst, sondern eben auch das Tackling in letzter Sekunde auf der Grundlinie, um eine Flanke zu verhindern. Diesen Wille, diese Gier, das ist das, was wir wieder reinkriegen müssen. Das war in den letzten Jahren weniger unsere Qualität. Wir waren eine gute Fußballmannschaft, sind eine gute Fußballmannschaft. Das ist das, was in diesen schwierigen Phasen jetzt gebraucht wird. Und dass die Jungs es können, wie gesagt, das ist für mich das Entscheidende, dass die Jungs das können, das haben sie auch schon gezeigt.
Ja, dann sag das doch deinen Jungs einfach mal, so wie du es uns jetzt gesagt hast.
Ich habe quasi die Sitzung der Mannschaft 1:1 gerade übernommen.
Aber ich sagte der Tiger dazu. Ich muss hier ganz kurz einhaken. Ja. Weil der Max hat ja was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, Adi Hütter ist unser Trainer und wir glauben an ihm und dass er auch diesen Turnaround hinbekommt. Und damit gibt er den Spielern ja keine Alibis mehr. Also jetzt sind die Spieler in der Verantwortung, nicht der Trainer. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass er in 1, 2 Wochen oder 4 Wochen weg ist, sondern wir halten an den Trainer fest, weil wir an ihn glauben. Jetzt seid ihr Spieler gefordert. Ja. Und damit ist der Druck da und damit müssen sie aber jetzt umgehen.
Und vielleicht sollte man den Spielern auch, und da gucken wir auch nochmal drauf, die Tabelle unten nochmal zeigen. Nämlich tatsächlich, es sind 2 Punkte im Moment vom Relegationsplatz weg, wenn wir die Tabelle uns genau anschauen. Und wenn man dann hier drauf guckt, Platz 13, 18 Punkte und Augsburg 16. Alle dicht beieinander, aber die Frage ist, ob denn ausgerechnet gegen Frankfurt der Turnaround gelingt. Oder dann erst recht, weil Adi Hütter von da kommt. Oder wie sollen wir es interpretieren, Max?
Erstmal, Stefan, vielen Dank. Genauso sehe ich es. Es darf keine Alibis geben, weder für die Mannschaft noch für den Trainer noch für mich. Also das möchte ich quasi, wir sind alle in der Verantwortung und haben alle uns in diese Situation gebracht. Und ja, Frankfurt ist jetzt ein pikantes Spiel. Adi Hütter haben wir von Frankfurt verpflichtet. Deswegen hast du jetzt die Chance in diesem Heimspiel. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein Heimspiel verloren in der Saison. Das allerdings natürlich gravierend mit dem 0-6. Bis dahin war es eine makellose Bilanz, die wir hatten. Aber wir haben jetzt die Chance in unserem Heimspiel eben mit den Menschen, die uns im Stadion begleiten können, die uns natürlich auch jetzt etwas kritischer betrachten. Aber ich hoffe natürlich auf die Unterstützung, die wir jetzt brauchen. Das hat uns nämlich schon immer ausgezeichnet, in schwierigen Situationen auch die Unterstützung der Fans zu spüren. Dafür müssen wir was tun. Und dann hoffe ich einfach, dass wir in diesem pikanten Spiel gegen Frankfurt dann eben ein Stück weit wieder einen Schritt nach vorne machen. Und wie gesagt, wie wir dann erfolgreich sind, ist mir auf Deutsch gesagt dann SCH egal. Hauptsache, wir holen uns wieder ein Erfolgserlebnis.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dich gestellt hast, Max. Das macht nicht jeder in dieser Situation. Ja. Und in dem Sinne, alles Gute für den Turnaround.
Danke, eine gute Sendung euch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Max Eberl. Ciao. Und wir springen jetzt ins nächste Thema, nämlich mit der Szene der Woche und Jana.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und wir schauen auf die Partie Bayern gegen Mainz. Ganz schön knappes Ding, am Ende aber dann doch der Sieg für die Bayern durch das Siegtor von Jamal Musiala. Und das am Ende dann auch verdient, denn die Bayern machten in der zweiten Halbzeit immer mehr Druck. Hier also die Flanke von Gnabry, dann fischt sich Pavard den Ball runter und dann Musiala guckt sich das aufs lange Eck, zielgenau mit dem Tor. Das war schon eine sehr schöne Einzelleistung von dem 18-Jährigen und am Ende eben dann auch das entscheidende Tor zu diesem 2:1 Erfolg. Übrigens sein drittes Saisontor, insgesamt sein 9. Tor in der Fußball-Bundesliga. Das mit 18 Jahren, da gab es historisch nur einen einzigen, der noch jünger war bei 9 Toren und das war Florian Wirtz. Und es war eben ein ganz entscheidendes Tor, denn damit hat er das Spiel gegen Mainz gedreht. Und es war quasi das Tor zur Herbstmeisterschaft oder wie Rudi sagen würde, zur Wintermeisterschaft. Übrigens in 88% der Fälle wurden die Bayern am Ende der Saison dann auch noch Meister. Also vielleicht war das Tor sogar noch viel entscheidender. Man muss aber sagen, Mainz war ganz schön lange drin in diesem Spiel. Da wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen für die Mainzer, wenn da nicht anders entschieden worden wäre in dieser Szene, die Bo Svensson eben angesprochen hat.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, danke Jana. Wir werden uns diese Szene jetzt gleich mal angucken. Und Nico muss jetzt mal erklären, ob es ein Elfmeter war oder nicht. 19. Spielminute. Mainz im Vorwärtsgang. Und dann, Nico.
Oh ja.
Da sieht man es ganz schlecht, aber es gibt natürlich noch eine andere Perspektive für dich.
Ja, also selbst die Zeitlupe so gut und genau habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das ist absolut ein klarer Elfmeter, würde ich sagen. Das ist ein Kontakt, da hat es schon in den letzten Wochen Elfmeter gegeben, die dann auch gecheckt wurden im Nachgang und schwer, glaube ich, zu sehen in einer normalen Geschwindigkeit auf dem Platz tatsächlich, weil auch viel Getümmel drumherum war. Aber jetzt, wenn man es im Video sieht, natürlich klare Kiste.
Und man könnte jetzt bösartigerweise sagen, siehste, gegen die Bayern, da gehen die Schiedsrichter noch nicht mal raus und gucken sich das an. Wir werden das Schiedsrichter-Thema ja sowieso noch heute vertiefen mit Lutz-Michael Fröhlich. Aber jetzt wollen wir erst mal hören, was denn Bo Svensson in der Pressekonferenz dazu gesagt hat.
Fragt ihr wirklich nicht nach der Elfmeterszene, Männer?
Tobi, wo du die Hand schon oben hast.
Ich glaube, wäre ihr Dortmund-Reporter, dann würde ich schon fragen nach der Elfmeterszene, oder?
Herr Svensson, ich habe es mir extra schon notiert. Was sagen Sie eigentlich zu der Elfmeterszene?
Sehr gute Frage. Ja, es ist halt problematisch, finde ich, dass wir... Ich kann verstehen, wenn der Schiri das nicht bewertet im Spiel, mit dem Tempo, dass er es einmal sieht und Winkel und so weiter. Aber wenn wir Leute haben, die das dann nochmal anschauen können und sieht, dass er unten am Fuß getroffen wird, ohne dass der Gegner am Ball kommt und fällt, dass man keinen Elfmeter gibt, ohne dass der Schiri das überhaupt anschaut. Das verstehe ich nicht.
Also wie in der letzten Woche könnte ich jetzt fragen, hier sehen wir die Szene nochmal, wie ich schon letzte Woche gefragt habe, was hat der VAR gemacht? War er gerade Kaffee trinken? Hat er Kaffee geholt? Warum meldet er sich nicht, Stefan? Oder Philipp, bitte.
Ich würde lieber, darf ich den Stefan was fragen?
Ja, bitte.
Oder den Nico. Muss er denn fallen? Ist der Kontakt so erheblich, dass er fallen muss oder dass er aus dem Rhythmus gebracht wird? Oder ist das halt dieses Scheinargument, ja Moment, er berührt ihn doch und der Ball war nicht im Spiel?
Na, es war ja ein klarer Kontakt, von daher war es ein klarer Elfmeter. Ich glaube, das sieht man auch in dem Gesichtsausdruck bei Upamecano.
Das stimmt,
das
Schuldbewusstsein ist da.
Ja. Wenn der sich jetzt unten meldet und ein Zeichen gibt, schau es dir nochmal an, dann wird es Elfmeter geben. Muss er fallen, wenn ein Kontakt da ist und er spielt ja nicht den Ball? Dann ist es ein Elfmeter.
Aber warum meldet er sich nicht aus dem Keller? So.
Kann mir was ja mal erklären?
Und er trifft ihn ja noch mit dem Knie auch noch hinterher.
Genau.
Mit dem linken Knie trifft er ihn ja auch.
Das ist vergleichbar mit letzter Woche mit dem Foul oder mit dem angeblichen Foul an Reus. Das sind halt so, man kann, man
weiß
muss
ich nicht. Also da stößt er ihn ja von oben. Da bringt er ihn wirklich aus dem
VAR, so wie ich das verstanden habe, ist ja schwer Prozess zu verstehen heraus. Manchmal, dieser Schiedsrichter, dieser VAR. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, muss er sich nur melden, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist, außer bei Hand.
Ja, aber jetzt haben wir das doch gesehen und der VAR hat ja dieselben Bilder wie wir. Dann muss er doch feststellen, also, das ist eine glasklare Fehlentscheidung.
Ich würde ihn auch geben, aber man muss ihn, glaube ich, nicht.
Genau.
Dieser Satz, es gab einen Kontakt, ja, wenn es keinen Kontakt mehr geben darf im Strafraum, dann haben wir aber eine andere Sportart. Fußball ist eine Kontaktsport und
ein klarer Kontakt am Fuß. Dementsprechend kann er ja gar nicht in seine Situation gehen, um zum Abschluss zu kommen. Okay, deswegen musst du das unterbinden, deswegen ist es Elfmeter.
Ja, und vor allen Dingen, der Kontakt ist ja so da, dass er auch, wie du schon gesagt hast, er kann den Ball auch nicht mehr spielen. Das ist der entscheidende Punkt.
Okay. Wenn dem so ist, dann muss man natürlich einen Elfer geben. Ich will nur dieses Argument, weil du das gerade genannt hattest, nichts gegen deine Argumentation, aber dieses Argument, ja, solche Elfmeter sind auch früher schon gegeben worden. Das darf nicht das Argument sein. Ja, denn wenn früher schlechte Elfmeter gegeben wurden, dann heißt es ja nicht, dass das in Zukunft weiterhin geschehen muss.
Ja, ich finde schon, es muss einfach eine Gesetzmäßigkeit geben. Dann tut man, glaube ich, allen Beteiligten, macht man das Leben auch deutlich leichter, wenn klar ist, Kontakt, Schiedsrichter hat es nicht gesehen und dann geht es raus an den Bildschirm und dann kann er sich das nochmal angucken. Das macht, glaube ich, wirklich den Schiedsrichtern dann auch das Leben leichter. Mittlerweile ist diese ganze Videoassistent-Geschichte auch deutlich etablierter. Ein bis zwei Pausen pro Spiel mehr, die dann vielleicht eine Minute in Anspruch nehmen und hinten wieder drauf gerechnet werden, tun den Leuten nicht mehr so weh wie bei der Einführung der ganzen Geschichte. Von daher kann ich Bos Ärger da absolut verstehen.
Aber bei solchen Szenen merkt man ja auch deutlich, wenn dann der VAR sich nicht meldet, dann hat das ja mit Gerechtigkeit auch nichts zu tun, sondern dann seid ihr im Prinzip, da stand es ja noch 0-0, um vielleicht eine Chance, ein Tor zu erzielen, genommen worden. Trotzdem habt ihr das 1-0 ein paar Minuten später gemacht. Das gucken wir uns gerne nochmal an.
Ja.
Sag was dazu.
Ja, also es war in einer Phase, wo wir viele von solchen Situationen entwickelt haben. Es war wirklich die beste Phase von uns im Spiel. Haben früh Druck gemacht, haben Bayern da in den Räumen zu vielen Ballverlusten gezwungen und haben es leider nicht oft genug geschafft, die so gut zu Ende zu spielen wie diesen. Sonst wäre vielleicht sogar noch ein zweiter Treffer auch ohne einen Elfmeter möglich gewesen. Aber da wirklich hervorragend zu Ende gespielt, auch nicht zu viel Respekt gehabt vor den Bayern. In mehreren Situationen durchgesetzt und Karim löst sich da gut von Tolisso, der nicht ganz wach ist und macht das 1-0.
Aber ich zahle gerne, wo ihr euch noch alle ein bisschen zurückhaltet, weil ich will sagen, ein Fußballspiel steht auf zwei Halbzeiten. Das zweite wart ihr leider nicht so gut wie in der ersten Runde. Ja, wir gucken uns das 1-1 nochmal an. Ist das nur dem geschuldet, dass die Bayern da richtig ernst gemacht haben? Oder warum wart ihr in der zweiten Halbzeit nicht mehr so auf der Höhe des Geschehens?
Ja, gegen Bayern, da muss natürlich schon viel gut laufen, damit man es schafft, die über 90 Minuten wirklich komplett vom Tor fernzuhalten. Ich glaube, auch in der ersten Halbzeit hatte Bayern, das muss man ehrlich sagen, einige gute Chancen, die sie nicht verwertet haben. Und hier hat sich kurz die komplette Klasse gezeigt. Ich glaube, der Kontakt von Coman, das ist das Beste noch an der Situation, bei vielen sehr guten Sachen. Der Ball war top, die Einlaufbewegung war top, aber dieser erste Kontakt, den machen, glaube ich, so ganz wenige in der Bundesliga. Und
vor allem so einen tollen Pass auch, muss man auch sagen.
Ja.
Also das war natürlich super. Ja. Und das 2-1 runden wir dann das Spiel auch damit ab. Das war dann doch waren die drei Punkte
für die Bayern. Ja, das 1-1 fällt dann vielleicht einen Ticken zu früh. Da war das Powerplay dann ein bisschen zu lange, ein bisschen zu durchgehend in der zweiten Halbzeit für die Jungs. Und dann zeigt sich einfach auch individuelle Klasse da vom Musiala mit einer sehr guten Bewegung, gutem Abschluss. Und ja, wie gesagt, wir waren nah dran. Es war schön, dass wir auch noch bis zum Ende mit einem Tor nur hinten dran waren. Es lag auch noch ein bisschen in der Luft zum Ende, vielleicht noch den Ausgleich zu schaffen. Aber
ich sag mal so, wenn man die 90 Minuten sich anguckt, war es vielleicht so, dass euer Tor das 1-0 zu früh gefallen ist. Das wäre vielleicht besser etwas später aus eurer Sicht gefallen. Dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ihr wart dicht dran und das zeigt auch, dass die Mainzer im Grunde genommen seit einem Jahr, seitdem Bo Svensson da was zu sagen hat als Cheftrainer, richtig gut in Fahrt gekommen sind. Und deshalb werden wir uns gleich über die Erfolgsspur mit Mainz 05 noch weiter beschäftigen. Und wir haben natürlich auch noch vor, mit dem Schiedsrichterchef Lutz-Michael Fröhlich vom DFB uns zu unterhalten. Denn da gab es ja schon diese eine Szene und überhaupt VAR. Nimmt er eigentlich die Autorität den Schiedsrichtern auf der Wiese? Und wie soll es weitergehen mit Borussia Dortmund, Bellingham etc.? All das werden wir mit Lutz-Michael Fröhlich danach dann auch noch besprechen. Jetzt können Sie erstmal 100.000 Euro gewinnen und dann sind wir nach der Werbung mit Mainz wieder zurück. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Hajo von Aalen und Band zurück im Stahlwerk Doppelpass. Und wir sind bei der nächsten Runde, soll heißen Mainz 05. Also im Januar, ja, da begann ja Bo Svensson als Cheftrainer bei Mainz. Und mittlerweile ist er der erfolgreichste, also besser als Klopp und besser als Tuchel, zumindest was die Zahlen angeht, der erfolgreichste Trainer der 05er. So schaut's aus, Norman Solliter.
So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
In München gab's zwar keine Punkte, aber der Karnevalsverein ist trotzdem wieder in Hochstimmung. Und ein heißblütiger Skandinavier ist verantwortlich für die Euphorie. Seit Bo Svensson an der Linie steht, hat der glasklare Abstiegskandidat Mainz in einem Jahr 54 Punkte geholt. Ein Fußballwunder. Mit Svensson als Trainer hätte wahrscheinlich sogar Tasmania die Klasse gehalten. So schaut's aus. Wir wollen dem Geheimnis von Mainz 05 auf den Grund gehen. Ein Fußballclub, aber streng genommen...
Wie heißt der Slogan von Mainz 05?
Wir sind nur ein Karnevalsverein.
Wunderbar. Der Kandidat hat 99 Punkte.
Genau. Und das wird hier quasi mit der Muttermilch eingesogen.
Wir sind nur ein Karnevalsverein.
Und für alle, die es nicht genau verstanden haben.
Wir sind nur ein Karnevalsverein.
So schaut's aus. Dieser Karnevalsverein hat irgendwas. Hier befindet sich eine Talentschmiede für Trainer. Hier wachsen Champions-League-Sieger heran, wie anderswo Schuldenberge. Klopp, Tuchel und der Dritte wird ganz bestimmt Svensson. Und warum? Weil dieser Mann ein goldenes Händchen hat. Christian Heidel, Fußball-Quereinsteiger und gelernter Gebrauchtwagenverkäufer, zieht in Mainz Top-Trainer aus dem Hut, da wird jedem Magier schwindlig. So schaut's aus. Das müssen wir genauer klären. Jürgen Klopp vom Mittelklasse-Zweitliga-Kicker zum Weltklasse-Trainer. Und Tuchel 8 Zweitligaspiele und trotzdem Champions-League-Sieger. Wie konnte Heidel das nur kommen sehen?
Weil sich letztendlich der Christian erlaubt hat, dann vielleicht für seine Ideen den geeignetsten zu suchen und nicht den bekanntesten. Und das war dann zufälligerweise, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ich.
So schaut's aus. Auch Nico Bungert ist seit langer Zeit ein Teil des Mainzer Erfolgswegs. Aufstieg 2009, dann 10 Jahre Bundesligaspieler und seither Mädchen für alles im Trainerteam und auf der Geschäftsstelle. Ein Mann für historische Momente. Er schoss das erste Mainzer Tor im internationalen Geschäft. Und fast hätte er das schönste Tor der Clubgeschichte geschossen. Aber halt nur fast. Schade. Und deswegen musste er leider zurück in die Abwehr und wurde nicht das vierte Mitglied der berühmten Bruchweg-Boys. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Wieso ist der Ball eigentlich reingegangen da, deine Hacke?
Weiß ich nicht. Da habe ich auch noch große Wut auf Oliver Baumann, der den Ball da leider gehalten hat. Ich glaube, das hätte ihm nicht wehgetan, den einen mal reinzulassen. Ja.
Aber hattest du danach Rückenprobleme? Oder
nein, ich habe meine Karriere beendet. Das war mein letztes Spiel der Karriere tatsächlich. 3 Minuten später war es vorbei. Echt?
Ja.
Aber geplant vorher schon. Also es lag nicht an der Aktion.
Deshalb hast du das nochmal getraut. Das wäre natürlich ein genialer Abschied gewesen. Ja. Aber auch so bist du ja dem Club erhalten geblieben. Und keiner kennt sich ja so gut aus in der Geschichte. Bist du eigentlich auch schon Karnevalist? Du kommst ja aus Wattenscheid.
Ja, tatsächlich arbeite ich da dran an der Fastnacht, wie es bei uns heißt. Das fiel mir erstmal auch schwer, die ersten Jahre mich schon mal auf das Wort Fastnacht zu fokussieren. Mhm. Mittlerweile habe ich das drin und jetzt gehe ich Schritt für Schritt weiter. Als Spieler, um auf Fastnachtsveranstaltungen rumzutouren, war ein bisschen schwieriger. Aber jetzt, wo das Privatleben das zulässt, nähere ich mich der Sache an. Ja.
Manch einer hat ja gesagt, also Christian Heidel wäre... Das wäre mehr Glück gewesen, dass er auf Klopp gekommen ist, auf Tuchel gekommen ist, jetzt auf Bo Svensson. Und jetzt kann man von Glück, finde ich, nicht mehr reden. Was zeichnet ihn aus? Das, was wir da eben kurz benannt haben, dass er da einfach ein Händchen für hat oder woher kommt das?
Ja, ich glaube, das, was Thomas Tuchel gesagt hat, das trifft es ziemlich, dass er wirklich Trainer findet und erkennt vor allem, die zu Mainz 05 und zu der Idee und zu der Art und Weise, wie wir arbeiten, passen und nicht, dass er sich bedient am Trainerkarussell, wo dann Namen rumfliegen, sondern sie sich wirklich fokussiert und vielleicht auch mal an Stellen sucht, wo der ein oder andere das nicht machen würde, wie zum Beispiel im eigenen Spielerstab mit Jürgen Klopp oder in der A-Jugend wie beim Thomas Tuchel. Und bei Bo war es dementsprechend, glaube ich, schon ein bisschen eher absehbar, wo es hingeht und er hatte ein bisschen länger Zeit, sich zu entwickeln, aber Bo hatten wir natürlich in Mainz ständig im Auge und wussten um seine Qualitäten.
Er ist ja auch einer, der sehr auf die Defensive achtet. Er hat bloß 16 Gegentore im Moment. Was zeichnet ihn noch aus?
Ja, ich glaube, die Defensive zu interpretieren, so wie sie zu Mainz 05 passt und so wie sie uns auch erfolgreich macht, dass wir versuchen, Bälle so hoch wie möglich zu gewinnen, um dann einen kurzen Weg zum Tor zu haben, aber trotzdem kompakt zu stehen, hat für sich eher ein bisschen untypisch auf eine Dreierkette schnell gesetzt, hat auch schnell erkannt, welches Spielermaterial habe ich zur Verfügung und hat nicht versucht, sein System den Spielern überzustülpen, sondern andersrum zu gucken, was haben wir für Typen da und hat das sehr schnell formiert. Damals mit unseren feilschnellen Innenverteidigern Nia Kate und St. Just, dazwischen ein Stefan Bell, der wirklich auch komplett weiß, wie Bo Fußball denkt, weil er auch in der ganzen Zeit, in der ganzen Ära mit Thomas Tuchel dabei war, die Bo ja auch sehr geprägt hat. Und dieses Korsett, sage ich mal, das hat dann schon Früchte getragen und hat einfach dazu verholfen, dass wir, so wie Gladbach jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, viele Gegentore fangen. Das verunsichert natürlich ungemein, dass wir das schon mal aufgehalten haben in erster Instanz und darauf konnte Bo dann seine Fußballidee weiterentwickeln.
Das ist doch schon verrückt. Denn manchmal sagt man ja immer, Trainer, so viel Einfluss hat er noch auch wieder nicht. Ne? Und trotzdem, da in Mainz scheint durch Bo Svensson plötzlich eine ganz andere Mannschaft da zu spielen.
Ja, ich...
Wie kommt das?
Er ist durch seine Art natürlich sehr authentisch. Die Spieler folgen ihm. Das ist dänische Mentalität, ist auch mal ein bisschen mit Humor, natürlich auch mit akribischer Arbeit. Und das, was Nico jetzt auch gesagt hat, er hat der Mannschaft... den Kader, den er zur Verfügung hat, hat er ein Korsett verpasst, was sehr, sehr stabil ist. Und darüber hinaus können sie dann ihren Fußball spielen. Also mit zwei Spitzen. Wenn man sieht jetzt den Jungen von der U21, der Burkhardt, der ist ja auf dem Weg auch Richtung Nationalmannschaft. Wie die Jungs auch in diesem System, wie die aufblühen. Wenn man Adam Çalay, den haben viele schon abgeschrieben gehabt, der spielt auf einmal noch eine überragende Europameisterschaft. Der macht in Mainz sehr, sehr viele wichtige Tore. Das passt alles zusammen, auch im Mittelfeld, dass man da eine Stabilität gewonnen hat. Es ist sehr, sehr schwer zurzeit gegen Mainz auch zu gewinnen. Das haben die Bayern ja jetzt auch mitgekriegt. Und das ist der Verdienst natürlich von Bo. Und das ist ein Glücksgriff, genauso wie Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Und was Christian Heidel sicherlich hat, ist eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis. Also nicht nur, dass ein Trainer eine gewisse Fachkenntnis hat als Fußballlehrer, sondern auch, die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Kann ich sie begeistern? Kann ich sie motivieren? Wie tickt der selber? Und das macht Christian Heidel.
Ja. Es gibt ja in der Tat ja auch eine Vorgeschichte, muss man ja sagen, zu Svensson, dass eben die Rückkehr von Heidel nach Mainz, dann auch der Sportdirektor, das ist so eine Renovierung aus sich selbst heraus. Und diese Rückkehr nach einem ja sehr, sehr unglücklichen und teilweise auch sehr missglückten Engagement in Schalke, wo es wirklich nicht gut lief und wo er auch nicht so gute Arbeit geleistet hat, Christian Heidel. Außer, auch dort hat er einen Trainer installiert, an den keiner gedacht hatte und der sofort passte. Das war Domenico Tedesco. Mhm. Also wenn es um dieses Metier geht, dann ist er ein Spezialist und ein Künstler, ein Zauberer. Ja. Wenn es darum geht, eine Mannschaft zu kaufen, in Anführungszeichen, ist es dann vielleicht ab einem gewissen Preisregal auch schwierig für ihn.
Wir erinnern uns ja auch noch, das ist ja ein bisschen mehr als ein Jahr her, da gab es ja diesen Spieleraufstand auch rund um Saloy und alle wollten streiken und da ging es drunter und drüber. Wie ist das dazu gekommen, dass ihr das wieder habt drehen können?
Ja, also ich glaube, das war dieser absolute Tiefpunkt des Vereins. Das war nicht nur ein Tiefpunkt von einer Mannschaft aus einer Saison, sondern es war unser absoluter Tiefpunkt. Wir hatten sportlich nie dagewesene Negativserie, waren auch in der gesamten Organisation wirklich so, dass es schwierig wurde und keiner so richtig wusste, wie geht's weiter. Und da gab es eigentlich nur eine Person, die man um Hilfe bitten konnte. Und das ist ein Christian Heidel, der einfach jahrelang den Laden so geführt hat, dass es funktioniert hat und dann sein Weggang auch sich so ein bisschen zum Problem hat werden lassen. Es kam ein bisschen ein Machtvakuum im Verein. Vorher war immer klar, Christian ist der Mann, der die Sachen entscheidet.
Wo hat er eigentlich angefangen? Du machst ja einen Trainee auch in der Geschäftsstelle. Wo hat denn Christian Heidel angefangen, als er dann zurück war?
Ja,
was war das Erste, was er gemacht hat?
Ich glaube, ganz pragmatisch. Er hat angefangen, gar nicht jetzt bei uns bei Mainz 05 vor Ort, sondern er brauchte einen Trainer und einen Sportdirektor, die ihm taugen. Und das war, glaube ich, seine erste Baustelle, die er besetzen wollte. Und mit dem Gedankengang, da Leute zu finden, die wissen, wie der Verein funktioniert und die nicht erst mal 2-3 Monate Akklimatisierung brauchen. Und dann ist die Rückrunde auch schon gelaufen. Dann wäre es ein bisschen spät gewesen. Und da sehen wir die drei. Das war sicher der sinnvolle Weg, wo Christian dann auch einfach ein Fingerspitzengefühl für hat, was dann der wichtige erste Step ist.
Wobei, da haben ja viele von außen drauf geguckt haben, Alfred, auch gedacht, oh, guck mal, da holt er sich den Martin Schmidt, das ist sozusagen der Backup, wenn der Svens noch nicht funktioniert, weil der ja ist ja auch vorher Trainer gewesen. Aber das stimmte so nicht, ne?
Ja, Thomas Tuchel hat es ja vorhin gesagt, er scheint das Gespür zu haben, für den Posten die richtigen Leute zu finden, gerade was Mainz hat. Es gibt ja Menschen, die funktionieren in gewissen Vereinen sehr gut und woanders, wir haben es gerade...
Bei deinen Schalkern hat er nicht funktioniert.
Bei Schalker, muss ich sagen, hatten wir da etwas Probleme, also auch nicht, auch
gut
der Trainer,
für Mainz,
der Trainer war richtig, aber was er eben da mit viel Geld an Spielern geholt hat, war nicht so glücklich. Aber in Mainz passt das halt jetzt seit vielen, vielen Jahren, da kann man nur den Hut ziehen, passt das hundertprozentig. Und ich glaube, dass die Erfolge noch nicht am Ende sind. Da geht noch weiter bei euch.
Ja, das ist jetzt der Blick nach vorne gegen die Großen in der Liga, also gegen die Bayern, gegen Dortmund und gegen Leverkusen. Hat Mainz gepatzt, also nicht gewonnen. Trotzdem Blick Europa?
Ganz klar nein für diesen Zeitpunkt. Ganz klar
das
nein.
Das musste jetzt kommen, das andere Ding, oder?
Das wäre auch nicht meins, wenn wir das jetzt ausrufen als unser Ziel. Bei uns ist ganz klar, dass jeder weiß im Verein, worum es geht. Es geht in jeder Saison darum, die Klasse zu halten und die Punkte zu sammeln, die dafür notwendig sind. Und da sind wir.
Aber das kennen wir ja, dieses Tiefstapel. Also muss man noch mal daran erinnern, dass vor genau einem Jahr Mainz 05 abgeschlagen auf dem letzten Platz steht.
Ja, genau.
Noch weit hinter Schalke. Und das hat damals was bedeutet. Ja. Und heute sind sie halt, wenn man das Kalenderjahr sieht, sind sie, glaube ich, unter den Top 5. Mhm. Ja, unter den Top 5. Und wenn das so weitergeht, warum ist da nicht mal irgendwann der Europapokal drin? So, da kannst du tief stapeln, so viel du willst.
Ja, wir würden uns nicht gegen wehren, so ist das nicht. Wenn wir am 30. Spieltag auf ähnlicher Position sind und nach unten ist alles sicher, dann versuchen wir sicher, die Ziele zu erreichen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt tun wir, glaube ich, alle gut daran, nicht durchzudrehen und einfach ganz klar zu wissen, was wir gut machen. Und daran weiterzuarbeiten.
Aber die Mehrfachbelastung ist natürlich nicht immer auch Segen. Das kann natürlich auch wieder ein bisschen Fluch sein. Das habt ihr ja auch schon mal erlebt mit der Europa League. Stefan, glaubst du denn, dass so ein Mann wie Bo Svensson ausschließlich in Mainz funktioniert oder könnte der auch so einen Weg machen wie Klopp und Tuchel?
Ich glaube, er ist grundsätzlich erstmal froh, dass er dort die Möglichkeit bekommen hat.
Ja.
Dann hat er sehr wohl in diesem Jahr gezeigt, was er für Qualitäten hat. Vor allen Dingen auch in dieser sozialen Kompetenz, in der Kommunikation eben auch an die Spieler ranzukommen, sodass die Spieler auch bereit sind, alles für den Trainer zu tun. Ich glaube, das sieht man. Darum, sonst hättet ihr die Ergebnisse nicht. Und auch diese Spielfreude. Also früher tat ich mich manchmal ein bisschen schwer, die Mainzer anzuschauen. Aber mittlerweile macht das wirklich richtig Spaß. Das ist richtig guter Fußball, der da gespielt wird. Um deine Frage zurückzukommen, ja klar, der Weg wird mit Sicherheit auch bei Bo Svensson irgendwann weitergehen zum anderen Verein. Da bin ich mir sicher.
Ja, stimmt ihr dazu?
Ist das auch absolut. Also wenn man, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe ihn natürlich auch im Fernsehen schon gehört. Und ich finde, er hat so eine Mischung aus Menschlichkeit und Charme erstmal auf der Habenseite. Und dann kommt aber eben auch das Fußballwissen hinzu, dass er wahnsinnig gut darstellen kann. Und ich finde, das ist eine sehr eindrucksvolle Erscheinung.
Also er ist im Prinzip ein charmanter Vulkan, wenn man das mal, darf man das so beschreiben? Passt das? Charmanter Vulkan? Also ich meine, er hat ja auch, wir kommen mal so auf die gelben Karten, auf seine Verwarnungen und seine Scharmützel da mit den Schiedsrichtern. Also für meine persönlichen Begriffe ist es ja so, jemand, der keine Scharmützel mit den Schiedsrichtern hat, der ist zu ruhig.
Also Bo hat da, glaube ich, zwei Gesichter. Er ist unglaublich ehrgeizig, das sieht man in den 90 Minuten, aber hat eine unglaubliche Lockerheit auch unter der Woche. Die strahlt er auch aus an die Jungs, die dann sich, glaube ich, in einer gewissen Spielfreude dann auch wiedererkennen lässt. Und das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass die Jungs schon eine Lockerheit kriegen, dass er die Dinge auch sehr besonnen wahrnehmen kann, aber das dann selber auch am Spielfeldrand vorzuleben in den 90 Minuten, dass es jetzt wirklich auf den Punkt dann auch da sein muss, die Mannschaft funktionieren muss und alles aus sich rausholen muss, wie der Trainer selbst, das ist sicher nicht verkehrt.
Aber hier zum Beispiel diese Situation, wenn Dennis Eitekin spricht mit beiden, und dann zeigt er ihnen trotzdem die gelbe Karte, das finde ich ist für mich so eine überflüssige Verhaltensweise, weil sie waren ja schon im Gespräch, sie haben doch schon kommuniziert, wie es so schön heißt.
Aber oder? Überflüssig von wem jetzt? Vom Schiedsrichter?
Vom Schiedsrichter.
Da bin ich bei dir.
Finde
ich
überflüssig.
Aber die Emotionen, die gehören dazu bei den Trainern. Also ich habe auch lieber einen Trainer, der mal ein bisschen auch Feuer da reinbringt und auch reinbringen muss und vielleicht mal verwarnt wird, als einer, der nur unter seinem Dach sitzt 90 Minuten und keine Emotionen lebt. Ich glaube, das zeichnet auch Bo aus.
Ja. Dann begrüßen wir doch mal den Schiedsrichterchef des DFB, Lutz-Michael Fröhlich. Hallo.
Hallo in die Runde, schönen guten Tag.
Also wir haben uns ja jetzt schon so eine Szene mal angeguckt, die Verhaltensweise von Dennis Eitekin. Er spricht mit den beiden an der Linie, unter anderem mit Bo Svensson und zeigt dann, wie ich jetzt persönlich finde, ich weiß nicht, wie es die ganze Gruppe sieht hier, aber wie ich persönlich finde, überflüssig gelbe Karten. Reicht da nicht die Kommunikation?
Ja gut, es kommt jetzt darauf an, was da für ein Sachverhalt konkret, was da der Ablauf war. Wenn der Schiedsrichter sich der Dennis sich da schon festgelegt hat in der Situation und versucht, sie beide abzuholen und vermittelt vielleicht auch schon, sagt, passt mal auf, Leute, so geht es hier nicht. Ihr kriegt jetzt von mir aus beide die gelbe Karte, dann passt das. Ansonsten finde ich, wenn man rausgeht als Schiedsrichter und versucht, das kommunikativ zu lösen, das Ganze, ohne dass man sich schon festgelegt hat, gelb zu zeigen, dann sollte man es da in der Situation auch nicht mehr tun. Es ist davon abhängig, wie, mit welcher Einstellung der Schiedsrichter da schon rausgegangen ist.
Wir haben ja noch ein paar Szenen und haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Das sollte nur schon mal so der erste Eindruck sein, dass ich denke, wenn man über Kommunikation spricht, und ich weiß ja, dass es auch was Neues gibt, nämlich die Schiedsrichter werden ja ausgelagert demnächst in eine GmbH und da sind Sie dann, wie nennt sich das nochmal genau, Sport- und Kommunikationsbeauftragter sozusagen. Also es gibt zwei Abteilungen, Sport und Kommunikation bei der Schiri GmbH, das macht dann Lutz-Michael Fröhlich und dann gibt es noch die Abteilung Management und Organisation. Das heißt also, für Kommunikation sind Sie ja der Chef und dann könnte man ja auch in den Besprechungen mit den Schiedsrichtern aus der ersten Liga insbesondere, das doch auch immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Warum kommt dann so schnell die gelbe Karte? Das ist die allgemeine Frage.
Also ich finde, dass wir in den letzten Jahren kommunikativ schon deutlich mehr gemacht haben, als es, sag ich mal, bis 2014, 2015 der Fall war. Wir kommunizieren außerhalb des Spielfeldes sehr viel mit Trainern. Wir haben guten Kontakt zur Liga, wir haben guten Kontakt zu den Clubs. Guter Kontakt heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind, sondern durchaus, dass wir auch kontrovers über Dinge sprechen. Aber wir tauschen Perspektiven aus und wir nehmen auch was mit, was wir dann auch mit unseren Schiedsrichtern besprechen. Dass die interne Kommunikation, da haben wir unterschiedliche Schiedsrichtertypen. Wir sehen, Dennis Aitken ist normalerweise ein sehr kommunikativer Typ. Trotzdem geht er in diese Situation in eine gelbe Karte rein, in persönliche Strafen. Wir arbeiten dran, möglichst deeskalierend zu sein, möglichst, sag ich mal, die Leute abzuholen und mit ihnen zu sprechen, gemeinsam Probleme zu lösen. Aber es geht eben halt nicht immer. Dazu sind die Interessenlagen oft so unterschiedlich. Die Spieler wollen die Spiele gewinnen, die Trainer wollen, dass ihre Mannschaften gut laufen und die Schiedsrichter wollen ihren Job machen. Und da gibt es Konflikte. Und die Frage ist halt, ob man nicht generell dazu übergehen sollte, die Konflikte und die Emotionen dann am Ende auf dem Spielfeld zu lassen und dann in aller Ruhe vielleicht nach dem Spiel mit dem Schiedsrichterteam nochmal in Kontakt zu kommen, in der Schiedsrichterkabine und die Situation nochmal abzusprechen.
Das ist ein guter Hinweis auf das, was wir nach der Werbung auch noch besprechen, nämlich wie geht's weiter mit Borussia Dortmund und dieser Geschichte mit Jude Bellingham. Also Lutz-Michael Fröhlich bleibt uns noch erhalten jenseits der Werbung, weil da wollen wir natürlich dann auch mit ihm weiter drüber reden. Und Sie können jetzt die Chance nutzen, einen nagelneuen Mitsubishi zu gewinnen. Und dann werden wir noch weiter auch Dortmund vertiefen und natürlich mit dem Schiedsrichterchef Lutz-Michael Fröhlich auch einige Szenen noch uns anschauen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Muss man jetzt nichts herbeireden.
DFB-Schiedsrichterchef Lutz-Michael Fröhlich. Und jetzt wollen wir mal reingucken. Also in der Champions League, sowohl in der Champions League als auch in der Liga, hatte Dortmund ja zuletzt immer Ärger wieder mit den Schiedsrichtern. So richtig hat das nicht funktioniert, dass sie zufrieden waren. Von echter Liebe ist man also da weit entfernt, Sebastian Bernsdorf.
Schiri-Zoff gab es auch gestern für die Dortmunder. Aberkanntes Tor. Allerdings fühlten sie sich diesmal nicht wirklich benachteiligt. Passiv abseits Bellingham, der vergangene Woche Schiedsrichter Zweier unverhohlen als Betrüger hinstellte, im Hinblick auf die Heuzer-Affäre. Zwei unterschiedlich bewertete Elfmeterszenen im Topspiel gegen die Bayern waren der Auslöser. Zweier fordert eine aufrichtige Entschuldigung. Beim BVB lehnen sie das brüsk ab, was zeigt, wie verhärtet die Fronten sind. Zweier beklagt eine Verrohung im Umgang mit den Unparteiischen. Dabei ist das Verhältnis im Allgemeinen zwar oft hitzig und rau, aber eigentlich doch herzlich bis liebevoll. Selbst wenn im Eifer des Gefechts die Nerven oft blank liegen. Und der Video Assistant Referee für zusätzliches Konfliktpotenzial sorgt. Sollte sich das Miteinander tatsächlich verschlechtert haben, stellt sich die Schuldfrage. Gehen die Schiedsrichter etwa falsch mit dem Videobeweis um? Treten sie zu selbstherrlich auf? Zücken sie oft zu vorschnell gelb? Oder ist es umgekehrt? Bekommen die Schiedsrichter zu wenig Respekt?
Dann gehen wir die Frage doch mal gleich weiter an Lutz-Michael Fröhlich. Bekommen die Schiedsrichter zu wenig Respekt aus der Liga von den Spielern?
Ja, das kann man so allgemein eigentlich nicht sagen. Wir haben überwiegend schon den Respekt, der den Schiedsrichtern auch gebührt. Aber es gibt eben leider Gottes immer wieder so Einzelfälle, die dann alles so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und das ist dann schade und das hilft dem Fußball eigentlich nicht so. Es hilft auch den Clubs nicht, den Spielern nicht und den Schiedsrichtern erst recht nicht. Deswegen ist mein dringender Appell, lasst auch diese emotionalen Exzesse, die dann letztendlich auch in Verunglückung ausarten. Und lasst uns miteinander sprechen. Wie gesagt, nochmal nach dem Spiel in die Kabine kommen, den Vorgang ausdiskutieren und nicht die öffentliche Bühne nutzen, um Leute dann auch öffentlich zu diskreditieren oder sie tatsächlich zu beleidigen. Auch. Das ist nicht gut.
Also das eine fand von Bellingham direkt nach dem Spiel statt. Wir erinnern uns, nach dem Bayern-Spiel in Dortmund. Und gleichzeitig oder ein paar Tage später hat dann Felix Zweier, ich sag's jetzt mal etwas despektierlich, sich bei den Kollegen von Bild ausgeheult. Und das hat wiederum dazu geführt, dass dann beide Seiten sagen, jetzt reden wir nicht mehr miteinander. Gibt's da eine Lösung?
Also die Lösung, dass man miteinander redet, ist immer die beste Lösung, als dass man es über die Öffentlichkeit austrägt. Ich bin total bei Ihnen. Wenn man einen persönlichen Austausch, vertrauensvollen persönlichen Austausch anstrebt und gleichzeitig parallel dann auch über die Medien, über die Bildzeitung etwas läuft, ist das sehr kontraproduktiv, muss man einfach sagen. Nun haben aber diese beiden Initiativen eigentlich nichts miteinander zu tun, weil die Initiative von Felix Zweier in Richtung Borussia Dortmund war eine andere als die in der Bild-Zeitung. Da ging es eher um seine eigene Reputation, um seine Vergangenheit. Während das, was Richtung Dortmund passierte, war tatsächlich, so hat er es mir auch versichert, in dem aufrichtigen Ansinnen, hier sozusagen einen Dialog herzustellen und die Gründe zu eruieren, warum es denn zu solchen Exzessen kommt. Meine Meinung ist, man sollte es vielleicht mit ein bisschen Abstand nochmal versuchen, da nochmal eine Ebene herzustellen. Aber das ist schwer öffentlich zu annoncieren. Das muss dann tatsächlich außerhalb der Öffentlichkeit in vertrauensvoller Atmosphäre stattfinden.
Das heißt, Sie können da ja nochmal investieren bei beiden Parteien.
Das ist mein Ziel, aber wie gesagt, jetzt läuft noch der Spielbetrieb. Alle Mannschaften haben noch Spiele bis Weihnachten. Wir haben noch mal eine englische Woche vor uns und dann vielleicht mit ein bisschen Abstand noch mal das Thema anpacken. Es bringt nichts, wenn man jetzt sofort ad hoc die Sachen noch mal aufnimmt. Dazu sind die Fronten jetzt im Moment etwas zu verhärtet.
Ja. Und dennoch, Alfred?
Herr Fröhlich, ich glaube, dass es schwierig wird, den Fall Zweier aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Denn durch das Interview mit Bellingham, egal wie man dazu steht, ist nun mal der Fakt, dass der Schiedsrichter 300 Euro genommen hat, ist nun mal bekannt. Und der Letzte in der Bundesliga und der Letzte auf der Tribüne weiß das jetzt. Wie soll das denn mit diesem Schiedsrichter weitergehen? Können Sie den überhaupt noch pfeifen lassen?
Also Felix Zweier ist ja seit, ja ich sag mal 2008, glaube ich, oder so in dem Dreh Bundesliga-Schiedsrichter, ist internationaler Schiedsrichter, ist sehr erfolgreicher internationaler Schiedsrichter. Und wenn man sich das Urteil von damals genau anschaut, dann steht da explizit, dass dem Einsatz von Felix Zweier als Schiedsrichter nichts mehr im Wege steht. Und es ist auch nicht richtig, die Tatsache, dass davon gesprochen wird, dass er, ich sag mal, Spiele verschoben hat, das ist explizit in dem Urteil auch verneint worden. Es gibt keine Belege für eine Manipulation.
Aber darf ich
mal, es ist ganz schwierig, mit diesem Thema am Ende umzugehen. Aber da denke ich, ist es vielleicht ein Versäumnis über die letzten 10-12 Jahre, dass man diesen Vorgang nicht ordentlich aufgearbeitet hat und nicht alles sozusagen, was tatsächlich den Fakten entspricht, auch in die Öffentlichkeit gebracht hat.
Ich sagte, in der Tat, haben Sie recht.
Darf ich, Herr Fröhlich, noch mal ganz kurz dazwischen gehen? Da haben Sie natürlich recht, dass da die Kommunikation nicht gut war. Aber ist es nicht in Zukunft so, dass bei jedem Pfiff, bei jeder gelben Karte, wird man im Hinterkopf genau diese Szene haben? Und Sie müssen schon irgendwann mal sagen, wofür er die 300 Euro denn bekommen hat, wenn es nicht um eine Spielverschiebung gegangen ist.
Ja, das ist richtig. Aber
ja, wofür
denn? Aus meiner Aussage mir gegenüber in der Pause Felix Zweier, und da möchte ich eigentlich gar nicht so viel über Felix Zweier hier in der Öffentlichkeit sprechen, ist, dass er das Geld nicht angenommen hat, um Spiel zu manipulieren, und das Geld auch gar nicht verwendet hat. Also das ist mein Stand der Dinge, Und da möchte ich mich zu Felix Zweier eigentlich an dieser Stelle schon mal wieder aus der Diskussion ausklinken.
Dann reden wir doch ein bisschen über die Aktualität, aber eine Schlussfrage müssen Sie uns schon noch beantworten, weil Sie sind ja nun mal der Schiedsrichterchef. Felix Zweier und Borussia Dortmund, das geht ja wohl wahrscheinlich die nächsten Spiele nun überhaupt nicht. Vielleicht auch die nächsten Jahre nicht. Das dürfen Sie ihm auch nicht antun, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Das machen wir aber auch bei anderen Schiedsrichtern und bei anderen Spielen so. Wenn wir merken, dass da irgendwelche Vorfälle waren, dass das nicht mehr passt, dass man es vielleicht besser mal sein lässt mit einer Ansetzung bei einem bestimmten Club, dann machen wir das auch. Es darf natürlich nicht dazu führen, dass bei jeder Kleinigkeit, wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die einem Club nicht passt, dass dann rumgemeckert wird, dass dann Druck aufgebaut wird, dass man dann am Ende fast gar keine Schiedsrichter mehr zu irgendwelchen Clubs ansetzen kann. Aber in besonderen Fällen, in Ausnahmesituationen machen wir das und das werden wir auch bei Felix Zweier jetzt in dem Moment auch so machen.
Ich meine, Sie müssen ja auch, das haben Sie ja jetzt auch deutlich zum Ausdruck gebracht, Sie müssen ja auch Felix Zweier da ein bisschen schützen. Sind Sie denn eigentlich grundsätzlich mit der Arbeit Ihrer Schiedsrichter in der ersten Liga zufrieden? Gerade auch was die Zusammenarbeit VAR angeht?
Ja, wir hatten 11 Spieltage in der Saison, eine relativ lange Strecke für eine Saison, die recht geräuschlos verlief, wo wir eigentlich auf einem guten Weg waren. Dann hatten wir den Spieltag 12 und jetzt den Spieltag 14, wo es sehr unruhig war, für Spieltag 14 mit der genannten Partie Dortmund gegen Bayern München. Ich meine, das kleine Krisen gehören mit auch dazu. Aber ich würde es jetzt nicht nennen, dass, was auch kolportiert wurde jetzt über die Spiele, dass da von Skandal gesprochen wird. Das sind Sachen, die da sagt man so leicht, das darf eigentlich nicht passieren. Ja, mein Gott, aber ein Torwart lässt auch mal den Ball ins Tor und alle sagen, das darf nicht passieren. Oder ein Stürmer steht vor dem Tor und schießt den Ball übers Tor. Wir arbeiten dran, wir arbeiten mit den Schiedsrichtern sehr intensiv und versuchen weiterhin, solche Fehler zu vermeiden, insbesondere wie bei dem Spiel Schalke gegen Bremen. Das muss man sagen, das ist eigentlich aus unserer Sicht, was wir da mitbekommen haben, schiedsrichterfachlich eher die schwierigste Situation gewesen, so einen Elfmeter dann am Ende zu geben. Aber deswegen darf man die Leute, die Schiedsrichter, nicht verteufeln und sie vor allen Dingen nicht, sagen wir, dem Hass vorwerfen, dem Social Media Hass. Das ist einfach, finde ich, dann am Ende tatsächlich die wahre Respektlosigkeit. Sachliche Auseinandersetzung, feststellen, da ist etwas nicht gut gelaufen, wir arbeiten dran und dann versuchen wir auch gemeinsam mit den Trainern am Austausch wieder ein Einspiel für die Schiedsrichter zu den jeweiligen Clubs zu finden. Aber es kann nicht sein, dass Schiedsrichter, wenn sie Fehlentscheidungen treffen, bis hin zu Morddrohungen belästigt werden. Das ist wirklich nicht in Ordnung.
Da stimmen wir Ihnen völlig zu. Und das ist ja auch nicht unser Anliegen. Aber Stefan.
Nein, ich hätte auch noch mal eine Frage. Und zwar, ist der Schiedsrichter Zweier denn der beste Schiedsrichter, den wir im deutschen Fußball haben?
Jeder betrachtet, was gut und schlecht ist, was der Beste ist, was der schlechteste ist, was die Beste ist.
Ja, aber Sie müssen das ja beurteilen. Sie sind ja der Chef.
Warte, lass ihn.
Stefan. Wenn was man häufig zum Beispiel hört, wenn es Umgangsprobleme gibt mit Schiedsrichtern, wenn Schiedsrichter arrogant rüberkommen, wenn sie vielleicht nicht so kommunikativ sind, wie man sich das wünscht, dann sollte man nicht die sachlichen Entscheidungen, die fachliche Ebene der Schiedsrichter besprechen, sondern einfach ein Feedback geben. Dafür sind wir da, dass wir sowas aufnehmen, dass wir mit den Schiedsrichtern dann daran arbeiten und versuchen, sie sozusagen reif zu machen, auch kommunikativ reif zu machen für diese ganz extrem anstrengende Bundesliga. Feedback an uns und dann klappt das. Zur Frage nochmal, Stefan Effenberg, beste Schiedsrichter, wir haben unser Coaching-System, da sind sehr erfahrene Schiedsrichter, Beobachter mit drin aus der Bundesliga, die haben in dem bisherigen Verlauf der Saison Felix Zweier exzellente Leistungen bescheinigt und zusammen mit Felix Brüch kann man ja so sagen, Felix Zweier, Dennis Eitelkin, auch in Sascha Stegemann, um nur 4 Namen exemplarisch zu nehmen, das sind alle Schiedsrichter, die im Moment tatsächlich eine richtig gute Saison pfeifen. Bis hierher.
Dann steigen wir doch mal ein in aktuelle Szenen von diesem Spieltag. Da gab es, wir haben es hier in der Runde schon mal kurz besprochen und Sie kennen die Szene ja auch, in der 19. Minute zwischen Bayern und Mainz eine elfmeterwürdige Szene, sagen wir es mal so. Der Kollege Kortius hat sich die Szene nicht angeguckt, weil der Kollege VAR in Köln ihn auch nicht dazu aufgefordert hat. Warum eigentlich nicht? Warum schaut er sich sowas nicht an?
Ja, zu dieser Szene gibt es einen Austausch zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten. Der Schiedsrichter hat die Situation auf dem Feld für sich so bewertet, dass der weiße Spieler, der Mainzer Spieler in dem Falle, mit einem langen Bein am Ball vorbeigeht, um ihn abzudecken. Parallel dazu versucht der Münchner Spieler zum Ball zu gehen. Und dabei kommt es zu einem Kontakt. Für den Schiedsrichter war nicht zweifelsfrei zu erkennen, wer jetzt tatsächlich den Kontakt auslöst. Der Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Der Videoassistent nimmt die Bilder und stellt fest, ja, okay, so hätte ich es auch gesehen. Für mich wäre es vielleicht eher ein Strafstoß gewesen, sagt der Videoassistent. Eher heißt aber nicht, dass das, was der Schiedsrichter auf dem Feld gemacht hat, klar und offensichtlich falsch ist.
Aber wenn er schon den Zweifel hatte im Kölner Keller, dann ist es doch nur gerecht, sage ich jetzt mal, auch aus Mainzer Sicht gerecht, wenn dann der Schiedsrichter Kortus in dem Fall hingeht und sagt, ich gucke mir das einfach nochmal an, um sicher zu gehen. Warum macht er das nicht? Diese Situation führt doch immer dazu, dass man denkt, bei der einen Szene guckt er, bei der anderen guckt er nicht, beim nächsten Spiel guckt er, beim nächsten Spiel guckt er wieder nicht. Und so entsteht doch dieser Zweifel, ob das so gut ist mit dem VAR.
Ja, wir erinnern uns, vor ein, zwei Jahren hatten wir die Diskussion, die Schiedsrichter, die gucken sich zu viel an, da wird viel zu viel interveniert. Im Moment haben wir einen Trend, das können wir allerdings auch bestätigen, dass das die Akzeptanz erhöht, tatsächlich, dass die Schiedsrichter, wenn sie rausgehen, Situationen sich nochmal anschauen und dann gegebenenfalls auch bei ihrer Entscheidung bleiben, dass das dann mehr akzeptiert wird, als wenn man sich in solchen Fällen das nicht anschaut. Das nehmen wir zum Beispiel auch erstmal mit für uns, auch in interne Diskussionen, ob das ein Trend sein kann, der sich auch festigt, um mehr Akzeptanz in das Thema reinzubringen. Aber auf der anderen Seite, so ein bisschen ein Restrisiko besteht dann auch schon, das muss man ganz klar wissen, es wird dann mehr Spielunterbrechungen geben, wenn Schiedsrichter sich nicht sicher sind, um dann nochmal die Situation anzuschauen. Das ist ein neuer Trend. Wir nehmen das mal auf in dem Moment, wie die Stimmungslage dazu ist. Wir sprechen das auch nochmal mit dem Trainer, mit Clubverantwortlichen, auch mit Experten und schauen, wie wir damit umgehen, vielleicht schon zur Rückrunde.
Das ist ja eine Erklärung, mit der du leben kannst.
Ja, das habe ich ja ähnlich vorhin gesagt. Ich glaube, dass das Bild zu dem Videoassistenten im Vergleich zur Anfangsphase, das hat sich schon gedreht und mittlerweile akzeptiert man da und hat auch so einen gewissen Spannungsbogen einfach, um da mal eine Minute vielleicht auszuharren, die wird dann nachher weitergespielt. Das kann man als Trend so erkennen, das denke ich auch. Und dementsprechend finde ich es dann jetzt auch zeitgemäß, das vielleicht anzupassen und dass dann pro 90 Minuten ein oder zweimal mehr reingeschaut wird. Ich glaube, das ist der Wunsch, den man so ein bisschen spürt aus Reihen der Bundesligisten.
Also ich sag mal so, der Spannungsbogen, den du so angesprochen hast, der ist natürlich bei den Fernsehzuschauern höher und besser als für die, die im Stadion sind, wenn denn mal wieder richtig Leute ins Stadion kommen, weil man da natürlich nicht so viel sieht. Müsste man vielleicht auch überlegen, ob man das dann auf die Videowall bringt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Noch eine zweite Szene, Herr Fröhlich, haben wir noch mal vorbereitet, und zwar aus dem Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart. Da gab es auch eine Situation, hier sehen wir es, Handspiel und dann Foul. Wenn es Handspiel war, zählt das Foul nicht, also dann muss er es nicht bewerten, ist klar. Aber auch da hat er sich überhaupt nicht angeguckt. Was sagen Sie dazu?
Da haben wir ja jetzt. Ja, auch hier, ja, also ich denke mal, fangen wir vielleicht mal mit dem an, was unzweifelhaft ist, dass wir hier ein Foulspiel danach gesehen haben. Was zu dem Handspiel aber jetzt zur Frage. Wir haben ja eine Veränderung des Regeltextes zu dieser Saison im Bereich des Handspiels. Und da schauen wir uns mal den Bewegungsablauf an. Im letzten Jahr, vielleicht auch in der Vergangenheit, klar, hätte man gesagt, der Arm ist weit vom Körper abgespreizt und deswegen ist es Handspiel. Sollte ja nicht mehr sein, sondern der Bewegungsablauf sollte in den Zentrum der Bewertung rücken. Und hier ist es halt so, der Spieler führt den Ball der Ball verspringt ihn und in dieser Bewegung schwingt der Arm nach rechts. Das ist keine Bewegung zum Ball mit dem Arm. Es ist zwar ein abgespreizter Arm, aber ich finde es noch machbar, ich finde es noch akzeptabel, dass man diesen Vorgang als kein absichtliches Handspiel und als keinen unnatürlichen Bewegungsablauf zum normalen Körpermovement bewertet.
Ja, Stefan. Ja, jetzt weißt du, warum ich 114 gelbe Karten habe, ja, weil ich oft dann doch anderer Meinung war. Ja. Um das mal kurz zu halten, in dieser Situation, klar war es ein Elfmeter in meinen Augen.
Ja, ja, und so sind natürlich die Meinungen unterschiedlich, Herr Fröhlich. Was wollten Sie noch sagen?
Natürlich, klar. Das ist eben auch eine Interpretationsfrage. Im Übrigen, eine andere Meinung zu haben, das ist
nicht verboten.
Nicht mit gelbe Karte wert, auf keinen Fall.
Das kommt drauf an, wie man es wieder sagt und wem man es sagt. Ne? Ich kann mich daran erinnern, da kommen wir jetzt leider nicht mehr zu, aber Dennis Aitekind und Dahoud, Sie erinnern sich, da wollte Dennis Aitekind mehr Respekt haben und in einer anderen Szene hat er dann doch anders entschieden. Aber das würde uns jetzt zu weit führen. Erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und für uns neue Erkenntnisse. Und wir drücken die Daumen, dass Sie das mit Borussia Dortmund und Felix Zweier einigermaßen hinkriegen. Und ein andermal herzlich gerne auch wieder hier.
Ja, danke. Schönen Adventstag noch. Tschüss.
Tschüss, danke schön. Lutz Michael Fröhlich. So, und ich gebe direkt rüber zu Jana, bitte.
Ich mache weiter mit Geld.
Ja, Geld, viel Geld, viel Geld.
Viel Geld, tatsächlich viel Geld. Zunächst einmal unsere Spenden aus dem Publikum. Die kommen vom Fußballverein VfL Stammheim aus dem Kreis Calw. Markus und Margarita aus Bogotá grüßen den Bruder Alex und seine Family. Das Team von Curry 846 aus Henningsdorf, Carola und Andi, die grüßen die Familie und an Gerd eine gute Besserung. Und der DJK Schneid-Roden-Sand und Nina und Achim Fahr. Insgesamt 140 Euro. Vielen, vielen Dank. Das Ganze am Ende der Saison für den guten Zweck. Jetzt kommen allerdings noch einmal 450 Euro drauf von Schöner Wohn Polarweiß und zwar für 9 weiße Westen, die es im November zu verteilen gab. Wir schauen einmal aufs Gesamtranking unserer weißen Weste. Hier teilen sich insgesamt Castells, Baumann, Flecken, Zentner und Riemann quasi den ersten Platz, denn die haben alle jeweils bisher 5-0 gespielt. Ja, und Manuel Riemann war ja auch gestern im kleinen Revierderby unter anderem mit dafür verantwortlich, warum beim Dortmund einfach nicht der Ball reingehen wollte, zumindest nicht öfter als einmal, unter anderem wegen solcher Paraden. Hier hat er also gegen Jude Bellingham noch den Fuß dazwischen. Gegen den BVB kehrte er ja nach seiner Muskelverletzung zurück in den Kader der Bochumer. Gut für Bochum, denn so hält er den Punkt fest. Schlecht für den BVB, denn die lassen deswegen 2 Punkte liegen. Und damit sind es jetzt eben schon 6 Punkte auf die Bayern.
6 Punkte auf die Bayern. Und übrigens, was auch auffällt, bei diesem Ranking zur Weißen Weste, wo ist eigentlich Manuel Neuer? Ne? Der hat auch lange nicht mehr zu Null gespielt. Also das nur nebenbei. Reden wir aber jetzt nicht drüber. Wir reden über die Dortmunder, die einfach die Punkte liegen lassen, Thomas. Das ist ein ehemaliger Club sozusagen.
Ja, einfach zu viel. Und sie haben sich wieder nicht belohnt für ein gutes Spiel. Ich glaube, bis zum 16er war das alles in Ordnung. Aber du musst natürlich dann auch im letzten Drittel, sie haben ja Riesenchancen gehabt, Torwart hat überragend gehalten in vielen Situationen. Du musst dann einfach so ein Tor dann auch machen, um genügend Zeit dann noch zu haben, um das Spiel zu drehen. Und jetzt 6 Punkte auf Bayern, oh, das ist schon ein langer Weg.
Plus die Tore, 18 sind es, glaube ich, der Unterschied zu den Bayern. Aber wir schauen mal, du hast gesagt, bis zum 16er war alles schön, auch in die andere Richtung. Dann kam Kobel und es gab den Elfmeter. Wir schauen noch mal rein in diese Szene, weil, Stefan, wenn wir uns das in der Vorbereitung zu der Sendung haben wir uns das auch schon mal angeguckt, das hätte man auch mit einem Kärtchen vielleicht sogar rot
Ja, hat der Schiedsrichter ja nicht gemacht und auch völlig richtig. Ich plädiere ja immer dafür, eben die Fingerspitzengefühl, das hat er hier gezeigt. Kobel wird sich vielleicht auch gefragt haben, normalerweise geht ein Torwart immer mit den Händen bzw. mit den Armen dort rein,
warum
mit dem Körper.
Er so
aber er hat die Schuld ja nach dem Spiel auch auf sich genommen. Aber das war jetzt nicht die Szene, warum Dortmund nur einen Punkt geholt hat.
Nee. Ne? Aber es zeigt natürlich, dass da auch schon wieder so viel Luft war, dass er da rauslaufen musste auch. Oder hätte er gar nicht rauslaufen müssen? Das ist auch die Frage.
Das ist eine Frage des Timings, ne? Und ich finde, er hat die Schuld nicht nur nach dem Spiel auf sich genommen, er hat sie auch schon in der Szene gleich angenommen, weil da wird ja nicht mehr protestiert. Da ist auch nichts mehr zu leugnen natürlich. Ich finde es aber auch vollkommen richtig, dass das jetzt nicht mit einer womöglichen Platzverweis bestraft wird, weil er wäre ja ohnehin abgetrieben. Das ist ja keine total klare Torchance.
Er war auch gar nicht letzter Mann, da war er noch in der Mitte.
Auch noch in die Mitte.
Ja, und Fakt ist ja auch, wenn ein Torwart erstmal startet in eine Situation,
ist er weg.
Dann zieht er das auch durch und muss es auch durchziehen. Und das hat er hier getan.
Ja. Auf der anderen Seite, wir können uns den Ausgleichstreffer von Julian Brandt auch nochmal anschauen. Dieses 1:1, wie ist eure Einschätzung? War es das im Meisterkampf? Ist natürlich eine steile These, bei 6 Punkten weiß ich. Und die Hinrunde ist noch nicht durch.
Das Schöne ist, es antwortet keiner.
Ja,
was ist los?
Ihr lasst mich hängen, dann gehen wir in die Werbung.
Ja, weil es noch nicht entschieden ist. Ist ja noch nicht entschieden.
Ja, nein, aber die Frage ist ja, weil die Dortmunder natürlich auch so ein Spiel eben im Vergleich zu den Bayern nicht als Arbeitssieg drehen. Das ist ja das Problem.
Naja, wenn man eine winzige Hoffnung noch sich erhalten möchte, dann stellt man fest, dass Manuel Neuer in der Tat selten zu null spielt. Das ist das Einzige, was bleibt, wenn man tatsächlich Interesse an einem Titelkampf hat.
Ja. Also, dann dürfen Sie jetzt erstmal 100.000 Euro gewinnen. Wir gehen in die Werbung und jenseits der Werbung werden wir dann auch noch über den VfL Wolfsburg reden. Die rutschen ja genauso runter in der Tabelle. Und wir haben auch noch ganz hinten raus die 3 tollsten Tore dieses Spieltages. Und da dürfen wir dann mal entscheiden, welches dann das tollste von den tollen war. Also, bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Hi von Adel und Benz. Zurück im dritten Advent. Stahlwerk Doppelpass. Und wir haben jetzt Jana. Wo ist sie? Da, mit der Teamanalyse. Bitte, Jana. This
magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Wenn du mich suchst, meistens an der Bar. Wir schauen auf die Champions League, denn die Gruppenphase ist gespielt und das heißt für uns ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und aus deutscher Sicht muss man sagen, die fällt relativ ernüchternd aus. Lediglich die Bayern mit perfekter Punkteausbeute stehen im Achtelfinale. Für die anderen geht es maximal in der Europa League weiter. Wolfsburg komplett raus und auch Union Berlin raus aus der European Conference League. Jetzt haben wir uns mal die 5-Jahres-Wertung der UEFA angeschaut, allerdings jetzt nur von diesem Jahr. Da stehen wir sogar hinter der Niederlande und auch hinter Frankreich. Das sieht dann nicht ganz so rosig aus. Insgesamt steht Deutschland auf Rang 4 hinter England, Spanien und Italien, eben auf 5 Jahre gesehen. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, verliert die Bundesliga da etwas den Anschluss?
This magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, Stefan, dazu direkt deine These, ob wir den Anschluss verlieren. Die schauen wir uns mal an. Die englischen Topclubs dominieren die Champions League. Die Deutschen haben, abgesehen von Bayern, bestenfalls das Niveau für die Europa League. Zwischen Premier League und Bundesliga liegt also mittlerweile ein ganzer Klassenunterschied. Reicht da überhaupt eine Klasse oder ist das noch mehr?
Ja, größer ist der Unterschied jetzt nicht. Enttäuschend war natürlich das Ausscheiden von Wolfsburg in einer machbaren Gruppe in meinen Augen. Ich würde sagen, RB Leipzig hat das Maximum noch rausgeholt mit der Euroleague, dass sie da noch vertreten sind. Aber grundsätzlich gilt ja, dass Bayern München in den letzten gefühlt 10 oder 15 Jahren uns eigentlich immer würdig vertritt auf dem Niveau. Und die anderen haben halt dann nicht das Niveau beziehungsweise nicht die Qualität, um uns dort würdig zu vertreten.
Und die Frage ist, wie wir da wieder hinkommen. Also ich sage nur, England 4 Mannschaften, Spanien 3 Mannschaften, Italien, Frankreich, Portugal jeweils 2 im Achtelfinale. Das ist uns zuletzt so schlecht ergangen vor 4 Jahren, glaube ich.
Naja, aber es ist ja nicht nur das, aber es ist aber trotzdem eine Tendenz. Es ist jedes Jahr, sind die deutschen Mannschaften ja irgendwann weg. Und wir verlieren ja nicht nur den Anschluss, wenn das so weitergeht, verlieren wir ja auch den 4. festen Starter in der Champions League. Und das ist schon eine Entwicklung. Es hat ja so ein kleines Scharmützel gegeben jetzt zwischen Peter Neururer und Jörg Schmadtke, weil Peter Neururer sagt, das sei eine Schande für den deutschen Fußball. Mhm. Ich kann ihm da nur recht geben. Also wenn ich sehe, wie Wolfsburg da ausgeschieden ist und wie auch, ich sag mal, Borussia Dortmund sich in der Gruppe verkauft hat, dann ist das schon, ich glaube, für den deutschen Fußball nicht würdig. Mhm. Und wir müssen da einfach, wir haben auch vorhin über die Typen, über die fehlenden Typen gesprochen. Wir haben aber auch ein Problem, dass wir die Klasse auch einfach nicht mehr haben. Wenn ich sehe, wie in der Bundesliga jetzt Gladbach Bayern 5-0 schlägt, dann wieder 0-6 verliert, das ist alles so vogelwild. Und das hat auch etwas mit Klasse zu tun. Wir haben auf hohem Niveau keine beständigen Teams mehr, außer Bayern München. Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn das so weitergeht, sind wir irgendwann wirklich hinter Frankreich dann nur noch zweitklassig.
Ja. Auf der anderen Seite, du wohnst ja im wunderschönen Budapest und kannst von da aus auf die internationalen Ligen gucken. Wie fällt denn da dein Blick aus? Sind wir da zu starrsinnig, dass wir einfach nur auf unsere gucken? Und was können wir machen, damit es besser wird in Deutschland?
Oh, ich denke, Stefan hat schon recht, dass das schon ein Qualitätsunterschied ist. Und das hat Alfred ja auch gerade gesagt. Ich war vor einem Jahr, habe ich mir das Spiel angeschaut in Budapest. Da ist Gladbach noch nach Budapest gereist und haben gegen Man City gespielt. Mhm. Und die Wochen davor haben sie in der Bundesliga überragend gespielt. Und dann sind ihnen sowas von die Grenzen aufgezeigt worden. Gerade im Mittelfeld, was Schnelligkeit, Aktionsschnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit angeht, da ist das Tempo einfach etwas ganz anderes gewesen. Natürlich war Man City zu dem Zeitpunkt, die haben alles gewonnen, alles in Grund und Boden gespielt. Aber ich denke, außer Bayern München ist keine Mannschaft, die über einen längeren Zeitraum auch mal konstant wirklich die Qualität dann auch zeigt, ja, in wichtigen, ja, Spielen. Und auf Sicht ist das natürlich überhaupt nicht gut, weil wir verlieren dann wirklich irgendwann mal einen Starterplatz und laufen dann ständig dieser Musik hinterher. Und das ist wirklich alarmierend.
Also wenn man es jetzt mal ganz auf das Geld runterbricht, dann müssen wir also sehen, dass wir irgendwie die 50-plus-1-Regel kippen und dass endlich die Scheichs bei uns in die Liga kommen, damit wir endlich Kohle haben und die Leute von Man City wegkaufen können.
Oder? Also es ist ja nicht so, als ob die Bundesliga finanziell minder bemittelt wäre. Die Dominanz der Premier League,
ne,
die hat natürlich ein ganz anderes Gewicht, weil die finanziellen Zuwendungen da einfach enorm sind. Da werden wir aber nie hinkommen.
Ja, wollen wir das auch nicht? Das
ist
auch
vielleicht Frage. Wollen wir es ja auch nicht mit den Mitteln, mit denen sie es erreichen. Man muss ja die Dominanz der Premier League auch Richtung Europa sehen. Das gilt ja auch für Spanien und Italien. Das Problem in Deutschland ist der fehlende Wettbewerb innerhalb der Liga, diese Monokultur, dass eben immer jedes Jahr Bayern München gewinnt und Borussia Dortmund ein im Grunde zufriedener Zweiter ist. Sie versuchen es Jahr für Jahr, ehrenwert, aber im Grunde nicht wirklich aus
vollster Überzeugung. Und dahinter zappeln dann die Mainzer mal rum oder die Freiburger oder
dann
mal die
Bayer Leverkusen mal und dazwischen und dann hat mal Eintracht Frankfurt ein schönes Jahr oder so. Es ist aber letztlich alles ein beliebiges Bäumchen wechseldicht dahinter. Ja. Und das ist eigentlich so das Problem. Selbst in Italien gibt es ja eine richtige in der Meisterschaftskonkurrenz zwischen den Mailänder Clubs jetzt und Neapel. Also jahrelang war es Juventus. Diese Dominanz ist aufgebrochen.
Gefühlte 50 Jahre war es immer wieder Juve.
Ja, ja, letztes Jahr ist in Frankreich Lille Meister geworden.
Aber das hindert PSG. Doch Borussia Dortmund nicht in der Champions League vernünftigen
Fußball. Genau, das wollte ich
sagen. Ja, ja, sicher, aber das steht dahinter. Und das hängt schon miteinander zusammen. Die Dortmunder haben jetzt ja auch nicht die total katastrophale Vorrunde gespielt. Sie haben ein schlimmes Spiel gehabt, das war in Lissabon. Ja, Sie haben eine Niederlage in Amsterdam gehabt.
Aber Borussia Dortmund muss in dieser Gruppe, und das muss auch der Anspruch sein, weiterzukommen.
Zweiter werden.
Ja, du machst die ersten zwei Spiele, gewinnst du. Bist quasi schon mit einem Bein im Achtelfinale und du verlierst es noch und gehst in die Euroleague. Das sind ja auch wirtschaftliche Einbußen, die sie jetzt zu kompensieren haben. Jetzt allerdings wird das spannend in der Euroleague. Ja, wir haben RB Leipzig, wir haben Leverkusen und wir haben Dortmund, die eigentlich alle drei.
Und Eintracht Frankfurt.
Und ja, die den Anspruch haben müssen, diesen Titel auch gewinnen zu wollen.
Ja, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, das Problem des deutschen Fußball zeigt sich ja gerade in dieser Euroleague. Früher UEFA Cup.
Das ist wohl wahr.
Der letzte Titel ist 1997. Genau. Das ist jetzt, wie lange her, kann ich
gar nicht rechnen. Wer war das nochmal?
Das war der FC Schalke 04.
Nee. Ja. Ist das dein Verein?
Ja.
Wir tun das nochmal.
Wir zählen nur, Verein zehrt nur von alten Erfolgen. Aber der ist schon so alt, dass man ihn fast
vergisst.
Trotzdem muss man das sagen, dass es keine Verein mehr geschafft hat, diesen komischen Pokal zu gewinnen. Ja. Und das ist doch in der Tat eine Schande für den deutschen Fußball. Sevilla alleine hat ihn, glaube ich, wie oft gewonnen? Viermal, fünfmal, keine Ahnung.
Viermal. Aber die Frage ist doch auch eine andere. Nämlich, soweit die Analyse, sage ich jetzt mal. Und jetzt die Frage, Wollen wir denn etwas anderes? Wie siehst du das, Nico? Soll der deutsche Fußball sich insofern verändern, dass auch wieder so viel Geld drin ist, dass man wieder gegenhalten kann? Oder liegt es nicht nur am Geld?
Ich glaube, so wie das aktuelle System ist, das passt schon gut zu uns und zu unserer Fußballkultur. Und ja. da sollten wir jetzt nicht allzu sehr dran rütteln. Um das Ganze aus der aktuellen Situation auch noch ein bisschen zu relativieren, muss man ja auch klar sagen, also wir haben natürlich Bayern, die es super gemacht haben, Dortmund, wo wir uns einig sind, die hätten es schaffen können. Und dann haben wir noch die zwei Teams in der Champions League gehabt, Leipzig und Wolfsburg, die natürlich einen extremen Umbruch im Sommer hatten. Leipzig, die eine tolle Saison gespielt haben, glaube auch in der Champions League im vergangenen Jahr und dann ihren Trainer Julian Nagelsmann verloren haben, noch dazu Upamecano, Sabitzer, die wichtige Stützen waren. Das ist natürlich nicht mehr ganz die gleiche Mannschaft, auch in der Bundesliga zu sehen, was sie für Probleme haben, die sich in der vergangenen Saison qualifiziert hat und jetzt in der Champions League aufgetreten ist. Ähnliches bei Wolfsburg. Der Trainer hat da, glaube ich, schon eine wichtige Rolle auch gespielt in der Konstanz. Die hatten Probleme mit sich selbst, sogar trotzdem in der Bundesliga. Die Gruppe
sehr schwach, ne?
Genau, die Gruppe war also sehr schwach, aber es haben auch ein paar Umstände dazu geführt, dass es jetzt ist, wie es aktuell sich darstellt. Und ich glaube...
Aber wie kommen wir da raus?
Ja, also kann ja nicht sein, dass wir Mannschaften in diesen Wettbewerb schon geschickt haben in der Vergangenheit, wo die denn ausgeschieden sind, wo der Trainer oder die Trainer dann sagen, ich bin froh, dass wir nicht mehr in dem Wettbewerb drin sind. Wir können uns jetzt wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Also wenn du so einen Wettbewerb so annimmst, dann hast du da auch nichts verloren. Das muss man klar und deutlich so sagen.
Deine Frage hat ja Alfred Draxler eben völlig richtig beantwortet.
Ja.
Dann soll man bitteschön in die Europa League mal versuchen zu gewinnen. Und zwar ernsthaft gewinnen mit allem Engagement und eben nicht den Ausweg zu suchen, um sich dann auf die letzten Bundesligaspiele.
Und warum schafft man das wiederum nicht? Weil bei Europa League kann es ja nicht am Geld liegen.
Aber weil, ich sag's nochmal, weil eben diese Typen fehlen, wie nur weil er hier sitzt, sage ich es, oder nicht nur weil er hier sitzt, sage ich es, weil Stefan Effenberg. Es ist halt so, das ganze Jahr reden sie davon, wir möchten international spielen. Und dann wird gefeiert, wenn sie irgendwie Sechster werden. Mhm. Und dann wird das plötzlich eine Belastung.
Ja, genau.
Dann heißt es, wir haben jetzt hier eine Dreifachbelastung, wie sollen wir das denn alles schaffen? Da muss doch mal einer sagen, Leute, jetzt mal hier Arschbacken zusammenkneifen, da gehen wir jetzt mal richtig durch. Und das wird seit Jahren in Deutschland nicht getan. Und da gebe ich jetzt mal recht, wir und die Vereine sagen dann halt, die Bayern sind eh nicht zu packen. Dieser Wettbewerb, da ist nicht ganz so attraktiv. Beckenbauer hat ihn mal Verlierer-Cup genannt. Und da sind wir in einem Teufelskreis, aus dem wir jetzt endlich mal rausgehen müssen. Und das geht nur über Typen, die mal wirklich sagen, das machen wir jetzt. Und ich hoffe, dass Dortmund, Leipzig, Frankfurt, da sind jetzt diesmal richtig gute Teams dabei, Leverkusen, das ist endlich mal wieder klar.
Aber wieso haben die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen mehr Typen? Das glaube ich einfach nicht. Und warum sind sie dann erfolgreicher, wenn sie die Typen nicht haben?
Das ist schon eine Qualitätsfrage und es ist auch eine Frage, wie ich diesen Wettbewerb annehme. Es ist wirklich so eine, du musst die Gier danach haben, zu sagen, wenn wir jetzt an Dortmund, diesen Pokal will ich holen und den müssen wir holen.
Ja.
Und den wollen wir holen.
Ja.
Also da sehe ich natürlich so einen Haaland, der diese Gier hat. Auch wenn es nicht der Henkelpott ist, aber es ist nach wie vor ein international großer...
Es ist ein total attraktiver
Wettbewerb, den du gewinnen kannst. Und das fehlt mir manchmal, das auch zu kommunizieren.
Ich meine, die Wolfsburger haben es ja ganz einfach, die sind komplett raus. Also sie müssen auch den Loser Cup nicht mehr spielen, um das nochmal schön zu nehmen, das Wort.
Das Wort hat sich leider unselig eingebürgert in der deutschen Sprache.
Ja.
Das ist falsch, auch wenn Franz Beckenbauer sonst ja fast immer das Richtige gesagt hat. In dem Fall war es das Falsche. Und leider überlebt es und ist ein Traditionsbegriff. Das ist... Der FC Sevilla hat es ja wirklich vorgemacht. Die haben viermal diesen Wettbewerb gewonnen und sind dadurch zu einer nationalen Größe in Spanien aufgestiegen.
Ja.
Haben große und schöne Erlebnisse gehabt.
In Dortmund hat ja Watz ja auch gesagt, die 13 Millionen müssen wir uns auf jeden Fall noch holen von der Europa League. Also da ist schon mal so eine Forderung, die du gehabt hast.
Ja, richtig, wenn er das sagt. Und dann bin ich mal gespannt, ob das auch umgesetzt wird. Also ich hoffe es sehr. Und dann nicht nur Dortmund, auch Leipzig hat jetzt mit dem neuen Trainer möglicherweise einen Aufschwung und kann da zum ersten Mal international auch mal nach dem Halbfinale letztes Jahr in der Champions League auch mal wieder eine Duftmarke setzen.
Also wird es so sein, dass zwei deutsche Mannschaften das Finale der Europa League streiten, ja?
Das wäre ein Traum.
Das wäre ein Traum?
Ja.
Ich finde, das zeigt nochmal, dass sie in der Champions League versagt haben, weil sonst wären sie...
Ja, aber das ist die falsche Einstellung.
Nein, das ist ja falsch. Du bringst es jetzt falsch rüber, weil es ist ein großer Titel, den du gewinnen kannst.
Ein hässlicher Topf, ja, okay. Aber ein Titel.
Es ist ein großer internationaler Titel. Und ich glaube, viele würden heute irgendwas anzünden, wenn sie den Titel am Ende des Monats oder im Mai gewinnen können. Du wertest das auch so ab. Du bist eigentlich der Bruder von Franz Beckenbauer.
Also altersmäßig könnte das hinkommen. Aber der Jüngere. Ja,
der ist, wenn der du jüngere den Pokal Bruder. Gewinnt, Bayern München hat ihn auch gewonnen, ja. Vor Schalke 04 übrigens. Und die haben sich auch gefreut wie Bolle. Also mach den Pokal nicht
da,
so klein.
Du musst da erstmal durch und ihn dann gewinnen. Ich habe ja schon gesagt, zwei Mannschaften werden im Finale sein. Ich lege mich mal fest und sage Leipzig gegen Dortmund. Und die Frage ist, der VfL Wolfsburg, du hast da ja auch mal gespielt eine Zeit lang. Was ist mit denen los?
Na, natürlich
das müssen wir noch kurz klären.
Ja, durch den Trainerwechsel natürlich von Bommel zu Kohfeldt war eine kurze Euphorie da. Aber grundsätzlich ausscheiden in der Champions League, in einer machbaren Gruppe, überhaupt keine Frage, im Pokal ausgeschieden. Und jetzt gerade in der Bundesliga wieder in so einem Negativlauf. Also um Wolfsburg muss ich sagen, persönlich mache ich mir da echt Sorgen.
Verdammt guter Schuss. Ja, vor allen Dingen, sie haben ja schon manches getan. Jörg Schmadtke hat gestern gesagt, es muss ordentlich rumpeln bei uns, aber intern. Und es wird wohl rumpeln, aber der Kader ist, wie er ist. Er hat ja auch, haben sie vorher dann so am Limit gespielt, dass jetzt so ein Absturz passieren muss?
Ja,
der
Kader wurde ja nicht groß verändert.
Nein, das
zum letzten Jahr.
Ja,
letzten Jahr wurden sie Vierter.
Ja.
So, dann war es vielleicht die Saison ihres Lebens im letzten Jahr, sodass sie es auf Strecke eben nicht abrufen können. Hm.
Ja, das ist die andere Sache. Wie schwierig ist das jetzt für Florian Kohfeldt, wenn man jetzt mehrmals hintereinander verloren hat? Du hast es ja selber miterlebt.
Ja, er hat einen überragenden Einstieg gehabt. Jetzt ist so eine Phase, so eine Negativspirale. Und jetzt ist das genauso wie in Gladbach. Wieder zu den Basics auch zurückzukommen, wieder Ordnung reinzukriegen im Team, die Spieler natürlich mit in die Verantwortung nehmen, weil Stefan hat gerade gesagt, Van Bommel, das war schon ein Trainerwechsel.
Klar.
Der kommt ja auch nicht von ungefähr. Jetzt sind die Jungs natürlich auch gefragt, genauso wie in Gladbach. Nicht um für den Trainer zu spielen, aber um wieder Leistungen abzurufen, um wieder diese Negativspirale aufzuhalten. Und da musst du jetzt Charakter zeigen. Und das ist in Wolfsburg genauso wie in Gladbach.
Ja, aber es ist natürlich für Jörg Schmadtke auch schwer. Er hat gestern so flapsig gesagt, naja, wenn man 20 Mal am Stück verloren hat, dann muss ich über den Trainer nachdenken. Im Moment nimmt der Florian Kohfeldt wirklich bewusst raus und sagt, die Fehler sind vorher passiert. Wie lange habe ich denn als Trainer noch Zeit?
Ja, aber man darf ja auch nicht jetzt anfangen, über Florian Kohfeldt zu
sprechen. Nein, sprechen, ne? Ich frage deshalb, aber ja. Wenn er jetzt noch 3-4 Mal verliert, wird es langsam argumentieren.
Ja, aber entscheidend ist ja, du siehst ja auch die tägliche Trainingsarbeit. Ja. Natürlich werden wir immer nach Resultaten dann auch am Ende abgerechnet. Aber wie gesagt, jetzt sind die Jungs mal gefragt. Natürlich gibt der Trainer das vor, was dann auch umgesetzt wird. Aber ich denke, Wolfsburg hat auch die Qualität, genauso wie Gladbach, da auch wieder rauszukommen.
Aber das hat ja auch einen anderen Hintergrund. Und man muss ja auch mal sagen, wenn in Wolfsburg der zweite Trainer in der Vorrunde scheitert, dann muss Jörg Schmadtke sich auch mal selbst hinterfragen.
Das hat er
auch,
also er war zumindest so ehrlich,
dass er muss gesagt hat, auch dann. Deswegen hält er gerade an ihm fest, er kann doch jetzt nicht schon wieder wechseln.
Ja, klar.
Ich denke mal, also...
Na, jetzt noch nicht, aber...
Nein, aber auch nicht in 3 Wochen.
Ja, man darf ja nicht Platz jetzt anfangen
über... Das ist ja nicht das Thema. Nur Jörg Schmadtke müsste sich dann wirklich mal hinterfragen. Und das ist immer die Frage, wo da die Verantwortung liegt. Ich kann das nicht beurteilen in Wolfsburg.
Probleme über Probleme. Was machen wir jetzt mit der ersten Liga? Ich kann es euch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt noch 3 richtig geile Tore für Sie vorbereitet. Und diese Runde wird hier entscheiden, welches dann das tollste ist von den tollen Toren aus diesem Spieltag. Und Stefan atmet schon mal tief durch und geht jetzt gleich an die Dartscheibe, weil ab Mittwoch gibt es die Darts-WM und dazu alles Ausführliche gleich für Sie zur Information. Und dann kommen wir nach der Werbung zurück und freuen uns auf die Darts-WM. Und heute Abend ist ja auch noch die Formel 1 unterwegs. Und wir haben da einen ganz besonderen Leckerbissen und ein Highlight von Ruth Hofmann jetzt.
Spannender könnte das WM-Finale in der Formel 1 nicht sein. Vor dem letzten Rennen sind die beiden Kontrahenten Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich. Es kommt also zum absoluten Showdown in Abu Dhabi und der großen Frage, wer behält die Nerven und wird Weltmeister 2021? Wir analysieren dann alles im Nachgang ab 21.45 Uhr hier im AVD Motor- und Sportmagazin mit den beiden ehemaligen Formel 1-Fahrern Karl Wendlinger und Christian Danner. Ich freue mich wahnsinnig auf das spannendste der WM-Finale seit vielen Jahren und auf die Analyse. Bis dahin.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen mit Heiko von Adel und Band. Und jetzt wird's ganz scharf bei uns, nämlich die Darts-WM. Bitte schön, Jana.
Ja, am Mittwoch geht's ja endlich los, die Darts-WM 2022. Sport 1 präsentiert das Ganze in diesem Jahr im Rekordumfang. 145 Stunden Live-Darts wird's im TV zu sehen geben und zu hören wird sein Robert Marjanovic als unser Experte. Hallo Robert, schön, dass du heute hier bist. Du warst ja schon mal auf dieser ganz besonderen, ganz großen Bühne im Eddie Paddy. Beschreib uns doch mal, was einen da so erwartet.
Es ist sehr, sehr laut. Die Zuschauer drehen komplett am Rad. Ich habe das irgendwie vorher auch nicht so erwartet. Und es ist kleiner, als man denkt, wenn ich ehrlich bin. Und die Stimmung ist einfach einmalig. Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie erlebt. Also ich spiele schon lange Dart, aber das ist heftig.
Stefan, warst du auch schon beim Eddie Paddy?
Nee, da war ich nicht. Nee.
Aber du bist großer Darts-Fan, ne? Das wird dem einen oder anderen nicht so bewusst
genau,
sein.
Genau, genau. Ja, gleich werde ich ja dreimal werfen.
Was die 180 muss ich
treffen?
Ich
muss das Rote treffen, oder?
Das Rote am
besten. Den roten Kreis. Nein, guter Freund von mir ist Maxi Hopp, der sich leider nicht qualifiziert hat, wirklich. Aber manchmal braucht man so eine schlechte Saison, um mal wieder sich zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist.
Das stimmt. So, du hast angesprochen, dann möchte ich euch nicht lange drum bitten. Dann tretet an.
Zeig mir mal, wie das geht.
Okay.
Also eine Aufnahme?
Eine Aufnahme.
Eine Aufnahme, also hier zählt's direkt, Robby.
Okay.
Nichts mit einwerfen, wie hier im Ellipelli.
Okay. Oh, das ist nicht gut. 78 Punkte.
78, Stefan, das ist machbar, Punkte. Aber es ist nicht wenig.
Ja? So, warte mal.
Stefan. Ja. So. Das ist eine 15. Das ist eine 2, das ist eine 17, jetzt wird es eng. Naja, fair game, aber das geht dann doch an Robert. Aber ich glaube, der hat auch schon ein paar Pfeile mehr geworfen als
Stefan. Ich musste ja 2,5 Stunden reden.
Ja, nur daran liegt, ne? Er hat 2,5 Stunden eingespielt. Dafür geht es für dich dann auf unseren Siegerthron, würde ich sagen. Stefan, du gibst noch ganz kurz deinen WM-Favoriten ab in diesem Jahr.
Ich würde auch auf Van Gerven gehen.
Michael Van Gerven, mit dem ist immer zu rechnen, auch wenn er kein ganz so gutes Jahr gespielt hat. Was ist dein Tipp?
Ja, ich bin auch so ein bisschen bei Van Gerven, wenn ich ehrlich bin, weil er, glaube ich, ohne Druck in die WM geht. Keiner erwartet irgendwas.
Wir haben auch 4 deutsche Teilnehmer in diesem Jahr wieder mit dabei. Max Hopp hat es leider nicht geschafft. Dafür 2 Debütanten, Florian Hempel und Fabian Schmutzler. Fabian ist gerade mal 16 Jahre jung. Was sagst du, ist drin für ihn bei dieser WM? Ist das jetzt vor lauter Aufregung, dabei sein ist alles oder traust du dem richtig was zu?
Das Los ist nicht schlecht, was er hat mit Ryan Meikle. Das ist so eine 50-50-Chance, würde ich sagen. Von der Leistung her, ich habe ja schon ein paar Mal gegen ihn spielen dürfen, also nur online, aber er ist ein Riesenspieler und ganz relaxed und ich glaube, der geht da locker rein und wird Spaß haben.
Florian Hempel gibt ebenso sein Debüt, ehemaliger Handballprofi, 31 Jahre alt. Der bringt ein bisschen Erfahrung mit, ist schon eher ein gestandener Sportler, sag ich mal. Für ihn geht es im deutsch-deutschen Duell gegen Martin Schindler. Schade, deutsch-deutsches Duell direkt zu Beginn. Das Gute
immer
ist,
schade, immer schade. Das Gute ist, einer wird weiterkommen.
So, darauf wollte ich hinaus. Und wer kommt weiter? Es gab dieses Spiel ja bereits schon mal in diesem Jahr, und zwar bei der Darts Super League. Da ging das Ganze an Martin. Ja. Wer macht es diesmal im Eddie Paddy?
Also von der Statistik her ist Martin leicht vorne. Aber ich fürchte, und darauf, glaube ich, müssen wir uns einstellen, es wird ein extremer Krimi.
So, für dich geht es jetzt einmal hier auf unseren Siegerthron. Überraschender Sieger, Robert Marjanovic.
Ja, aber warum? Weil er hier gewonnen hat.
Ja, richtig.
Super. Da hätte ich ja anders gespielt.
Wärst du taktisch noch mal rangegangen. Für dich dann noch die abschließende Frage. Die deutsche Nummer 1 bei dieser Darts-WM ist Gaga Clemens. Du kennst Gaga sehr gut. Er kann den Sprung unter die Top 20 in diesem Jahr schaffen. Verrat uns erstmal so ein bisschen behind the scenes. Wie läuft denn seine Vorbereitung?
Ich glaube, er verändert nicht viel. Er wird wie immer viel, viel arbeiten, also am Trainingsboard sein. Er ist ein extremer Arbeiter, auch am Board. Und ich glaube, er wird gar nicht so viel verändern, weil er sich einfach das ganze Jahr über auf dieses Ding vorbereitet.
Also am Mittwoch geht's los. Wir starten um 17.30 Uhr mit unserem Countdown. Du wirst dann zu hören sein an der Seite von Basti Schwele, unserem Kommentator. Wir sind also schon mal im Dartsfieber, machen jetzt aber noch mal einen ganz kurzen Schlenker über den Fußball, Rudi.
Ja, wir freuen uns. Ab Mittwoch geht's also los. Und wir haben jetzt noch die 3 Supertore dieses Spieltages für Sie vorbereitet. Und die kleine Gruppe hier, außer Stefan Effenberg, der immer noch auf die Dartscheibe wirft, soll entscheiden, wer hat die Nummer 1 verdient. Also hier haben wir zunächst Jovetic von Hertha. Und Dorsch hatten wir davor schon gesehen. Und hier kommt jetzt Mavropanos. Was sagt die Runde? Wumms. Hey, der VfB Stuttgart freut sich natürlich. Die zwei Fans sind hier. Philipp, was sagst du? Welches von den dreien?
Ich würde für Niklas Dorsch plädieren. Allein im Zusammenhang mit seiner exzellenten Leistung am Freitag.
Was sagst du?
Niklas.
Auch Dorsch.
Auch.
Dorsch.
Da bin ich dabei, jawohl.
Dorsch. Ach, damit die Stuttgarter sich freuen, sage ich dann Mavropanos. Ja? In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse und auch Dankeschön in die intensive Runde. Nico, alles Gute. Wir vielen drücken Dank. Trotzdem für Dankeschön. Europa die Daumen. Kann ja passieren. Und dann darf ich noch mal darauf hinweisen, 21.45 Uhr heute Abend, das AVD Motor- und Sportmagazin mit Ruth Hofmann und mit tollen Gästen Karl Wendlinger und Christian Danner, zwei ehemalige Formel-1-Fahrer. Und sie werden das Ergebnis, ob jetzt Hamilton oder doch vielleicht der Red Bull gewonnen hat, das werden wir dann Verstappen. Und wir werden das diskutieren um 21.45 Uhr. Ich tippe auf Max Verstappen. Bis dann. Ciao.